Das ist der Podcast der beleuchteten Brüder. Herzlich willkommen, lieber Tim.
Danke, Benni, dass du mich hier willkommen heißt in deiner kalten Stinkehöhle. Das klingt irgendwie nach einem Euphemismus für deinen Rektalbereich.
Das wollte ich. Das ist nicht kalt.
Nee,
37 Grad Celsius.
Im Idealfall ja.
Wahrscheinlich ein bisschen wärmer. Nee, ist fast nur 37 Grad Celsius.
Das ist die sogenannte Körperkerntemperatur, die man gesunderweise hat als Mensch.
Aber warum stinkt es hier im Keller? Weil ich gerade Chiliöl auf meine Pizza
gemacht. Nee, es stinkt nicht. Es ist kalt einfach. Eigentlich wollte ich auf die Kälte hinaus.
Du hast gleich noch das Stinkeloch oben drauf.
Stinkehöhle. Ja. Als Euphemismus für dein Rektum. Das ist ein guter Start. Hallo. Auch nochmal von meiner Seite. Die beleuchteten Brüder begrüßen euch zur Folge, oh Gott, keine Ahnung.
120.
Ja, nicht ganz. Bisschen weniger. Und ja, jetzt hauen wir ja immer aus allen Rohren raus. Ja. Und es ist so, ich übergehe das mal, ist der 5.3. Das heißt, wir haben erst, glaube ich, vor 3 Tagen die letzte Folge aufgenommen.
Ja.
Und wir sehen das ein bisschen in Vorproduktion. Denn du bist ab morgen für den Rest der Woche nicht mehr da.
Zu haben, ja.
Du bist nicht mehr zu haben für unseren kleinen Mummenschanz.
Deswegen müssen wir direkt hintereinander ballern. Deswegen wird das heute inhaltlich ein bisschen dünn und dafür nächstes Mal ein bisschen dicker.
Deswegen müssen wir mit Euphemismen für den Analbereich anfangen. Wo bist du denn?
Im Keller, in meiner Stinkehöhle. Folge 118 übrigens.
Folge 1948.
118. Ich bin nächste Woche an der Nordsee.
Mhm.
Und zwar in der Nähe von St. Peter-Ording.
Mhm.
Aber es ist eigentlich egal wo, weil wir auf einem Ferienbauernhof sind.
Geil, mit Tieren.
Ja, mit Tieren. Das gehört so einer Familie, so ein Familienbetrieb. Die haben so viel Gelände, dass sie da irgendwann 4 oder 5 Ferienhäuser drauf gedonnert haben. Und das alles, was da ist. Also das ist nicht irgendwie hotelmäßig oder so, sondern das sind so Apartments mit Küche und allem. Und da sind wir eine Woche drin und haben 10 Minuten zu Fuß zum Meer.
Solche Urlaube habe ich früher auch gemacht als Kind.
Ich nie.
2-3 Mal.
Ich nie, aber ich glaube, das ist gut.
Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Es ist nicht, es wird nicht überfüllt sein. Du musst nicht nach irgendwelchen Centerparks-Äquivalenten gucken mit einer geilen Kinderhalle oder sowas und ärgerst dich, dass es so voll ist und alles
auf
Plastikscheiße aufgebaut ist.
Und wir sind mit Freunden auch noch da. Eines der anderen Apartments ist von Freunden von uns benutzt.
Kenne ich hier auch?
Das sind die, mit denen wir Silvester gefeiert haben.
Ah ja. Ist das cool?
Ja, das ist cool. Das ist sehr cool. Wir sind deswegen dahin. Also die hatten es zuerst gerufen und gesagt, da klingen wir uns ein.
Oh, und die sitzen bestimmt zu Hause. Oh nee, die kommen mit. Scheiße, wir konnten ja nicht Nein sagen.
Die haben sich absichtlich mit uns an Silvester verabredet.
Ja, und da haben sie vielleicht sich gedacht,
nach all den Jahren gemeinsamen Urlaub und so, jetzt ist Schluss.
Jetzt ist ein Fehler passiert.
Ja.
Mit dem nächsten, wir wollten eigentlich einen coolen Bauernhofurlaub machen. Jetzt sind aber diese Spinner mit dabei.
Ja, mir egal. Dann sollen die halt zum Meer gehen, wenn wir bei den Hühnern sind und andersrum.
Ja.
Ich fahre zu den Hühnern, damit du dich hier um meine kümmern kannst.
Hurra.
Hauptsache viele Hühner.
Kann ich jeden Morgen 10 Minuten früher aufstehen, um noch deinen Hühnern Essen zu geben und sie die in die Freiheit zu lassen.
Ach, das ist das Ding natürlich. Darüber gar nicht nachgedacht, über die Komponente. Dass du ja sonst so, weil du ja immer,
ich bin
so
immer gut getaktet,
aufstehst, dass du genau.
Aber das heißt, ich kann das eintakten, das geht schon für eine Woche, ist kein Problem.
Oh, 10 Minuten. Ja, dann kommst du locker hin.
Dann muss ich auf jeden Fall 10 Minuten früh schlafen gehen, dann ist das alles wieder gut. So funktioniere ich. Naja, und wie geht's dir sonst? Du bist ein bisschen euphorisiert und energiegeladen, ist mir aufgefallen, als ich hier reinkam.
Ja, weiß ich nicht warum, das hat sich erst abends so ergeben. Ich war den ganzen Tag eher schwach.
Könnte es eine Prä-Urlaubsfreude sein?
Nee, da bin ich noch nicht so drin. Weiß ich nicht, wir hatten einfach gerade einen total gemütlichen guten Abend und haben Quatsch gemacht und viel Musik gehört, zu viert, familienmäßig. Ich glaube, das hat mir immer einen kleinen Push gegeben.
Das klingt gut, ja.
Außerdem war mein Sohn jetzt wieder 2 Tage krank und jetzt geht es ihm aber besser. Und das ist natürlich gut wegen morgen Urlaub, nicht, dass er dann nicht fahren kann und wir alles absagen müssen. Ja, das, insofern geht es mir ganz gut.
Wir drücken die Daumen. Warum guckst du jetzt im Schrank und sprichst zur Seite? Suchst du was?
Ja, ich versuche immer möglichst, irgendwie, dass du nicht merkst, dass ich versuche, mein Bier aufzumachen, damit du mir nicht dein, das ist ein Sport von mir geworden. Damit du mir nicht weil du immer so aufmerksam bist.
Ja.
Und das ist total gut, aber irgendwie ist es eine Herausforderung für mich zu versuchen,
meine Aufmerksamkeit zu überflügeln.
Dass ich mein Bier aufkriege, bevor du mir ungefragt das Feuerzeug in die Hand drückst.
Und was ist das hier, Tomatenmark oder was hast du
benutzt? Das ist Venol Plus, Messing, Silber, Kupfer, Chrom, Aluminium oder Nickel. Wenig Venol mit Lappen verreiben.
Das ist ein
poliert, eine Metallpolitur.
Eine Metallpolitur. Aussieht wie Tomatenmark, dann hast du ein Bier aufgemacht.
Ja, dann ich ein Bier aufgemacht.
Okay, aber jetzt weiß ich, ist das schon eine länger währende Challenge, die du da irgendwie führst?
Nee, es ist nicht so eine bewusste Challenge, aber ich habe das schon häufiger gemerkt, dass ich erst immer versuche, autark zu sein, weil es mir auch Spaß macht mit verschiedenen Dingen. Ich scanne immer den Raum nach Dingen, mit denen man Flaschen öffnen kann.
Verstehe ich.
Und entweder ich scheitere, dann frage ich dich, oder du kommst mir zuvor, und das habe ich halt schon ein paar Mal erlebt, dass du das bemerkt hast.
Ja.
Und ich glaube, seitdem versuche ich das immer diskret zu machen, was jetzt sehr wenig gelungen ist, weil ich einfach, während ich vom Mikrofon weggesprochen habe, in den Schrank geguckt habe, völlig sinnloserweise.
Ja, da habe ich keinen Kontext, also keinen Zusammenhang herstellen können. Du hast
keinen Verdacht geschöpft.
Weil wenn man sich, okay, kannst du dir merken, völlig erratisches Verhalten scheint dir zu Pass zu kommen. Ja, ich bin ein aufmerksamer Kerl. Ich bin etwas energielos tatsächlich. Ich habe ein anstrengendes Wochenende hinter mir. Freitag waren wir hier, haben gespielt.
Ja.
Ich war am Tag danach erstaunlich doll verkatert. Kam mir gar nicht so vor währenddessen.
Ich habe das gar nicht mitbekommen, aber also ich habe an dem Abend sehr wenig getrunken.
Ja, da warst du auch der Einzige.
Und dann, ja, und ich wollte sagen, und dann habe ich irgendwann, haben alle so Weißwein getrunken. Habe ich gedacht, ach, jetzt trinke ich auch mal ein Glas Weißwein mit. Dann habe ich mir ein Glas Weißwein eingeschenkt. Und dann war die Flasche schon wieder leer. Und dann habe ich am nächsten Tag irgendwie 4 Flaschen Weißwein abgeräumt. Mhm. Und ich habe davon ein Glas abbekommen, weil ich nicht schnell genug war, weil die alle da am Schlauch hingt.
Ja, ich weiß auch nicht, was da los war, aber ja, wir haben gespielt. Also da ging es mir schon nicht so gut. Da hatte ich einen sehr anstrengenden Umzug, bei dem ich geholfen habe, gestern.
War der gut vorbereitet?
Also, der allgemeine Tenor war ja voll mega gut vorbereitet. Ich habe die ganze Zeit gedacht, mein eigener Umzug war viel besser vorbereitet, in jeglicher Hinsicht.
Okay.
Außer vielleicht, was so Essen und Verpflegung anging. Da war der besser. Man wurde quasi zwangsgefüttert mit Mettbrötchen oder alternativ Käsebrötchen.
Und ja, hattet ihr doch auch.
Ja, aber erst hier.
Ach so.
Das war ja erst der zweite Teil des Umzugs, weil ich dachte, na, wer früh kommt, kann vorher noch schnell was essen. Dann will man sowieso nicht gleich.
Mhm.
Dann erstmal 2 Stunden ein bisschen ackern und dann hat man ja wieder Bock.
Das finde ich auch, da muss ich sagen, ist schlechter vorbereitet bei einem Umzug. Wenn du am Anfang isst, dann haben die Leute nicht so viel Power.
Ja, das verzögert vor allem auch alles.
Das verzögert so und die Leute sind dann auch so ein bisschen, haben erstmal Essensbauch und Kopf und sind so schlapp und nicht tatendurstig. Und andersrum ist es so, wenn du da hinkommst und Bock hast und anpackst und dann richtig schleppst, dann hast du auch richtig Lust, in so eine Stulle zu beißen.
Was ich aber auf jeden Fall bei diesem Umzug gemerkt habe, 2 Dinge. Erstens, wir können gerne das Thema nur ganz kurz anstreifen, weil wir schon sehr viel darüber gesprochen haben in letzter Zeit, aber ich habe mich wieder alt gefühlt. Und zwar ist die Person, die umgezogen ist, 10 Jahre jünger als ich und hat dann entsprechend auch einen gleichaltrigen oder ähnlich altrigen Freundes- und Freundinnenkreis. Und Freundeskreis ist schon genderneutral, ne?
Ja.
Freundeskreis. Und da waren dann entsprechend halt junge Männer, die 20 Jahre jünger waren als ich, die richtig krass angepackt haben. Die waren so High-Performance-mäßig unterwegs. Die haben das wirklich gerettet, sonst wäre es alles noch anstrengender gewesen. Die sind nach vorne gegangen, die haben das Auto klug gepackt, die haben geschleppt, die haben organisiert, die haben irgendwie festgelegt, du da, waren auch etwas zu viele Leute tatsächlich. Das musste auch also entsprechend gut orchestriert sein. Das haben die gut gemacht, aber ich habe dann gerade, als es dann zum zweiten Teil, also in die neue Wohnung bringen, 3. Stock, erst natürlich eine Kette gemacht, will ich auch gleich noch was drüber sagen. Aber dann muss man halt irgendwie in den 3. Stock auch mal die schweren Sachen alleine oder zu zweit tragen. Und ich habe das irgendwie 2-3 Mal gemacht und war danach fertig. Ich war so kaputt. Das war richtig anstrengend für mich. Und ich habe jetzt nicht die allerschwersten Dinge getragen. Ich habe schon recht schwere Dinge getragen. Aber dann habe ich mich aber auch so zurückgelehnt und dachte, es ist okay. Da sind 3, 4 waren es, junge Männer, die sind fit, die haben Power, die haben Energie, die können den Rest jetzt auch noch machen. So viel ist nicht mehr. Ich habe meinen Teil getan. Ich mache einfach schon eine halbe Stunde früher Schluss.
Cool.
Und habe das dann guten Gewissens einfach gemacht.
Ja.
Wurde jetzt auch nicht negativ mir gegenüber jedenfalls angemerkt. Aber das war irgendwie auch...
Der alte Sack sitzt schon wieder.
Das war aber irgendwie auch so ein bisschen wholesome, das so für sich so festzustellen und das auch okay damit zu sein und zu sagen, gut, dann
nehme ich
jetzt auch mal die positiven Seiten davon mit.
Ich habe ja so eine Teufelskreistheorie, Ja, es ist immer so ist, schwere Sachen und dann sind es etwas ältere Leute so, nee, komm, ich mach das.
Mhm.
Und die jüngeren Leute tragen immer die schweren Sachen, damit die älteren Leute die schweren Sachen nicht tragen. Und dabei zerstören sie sich den Rücken, deswegen können sie jetzt ältere Leute nicht mehr tragen.
Okay, das ist gut. Schöner Gedanke, das ist quasi eine, man sieht dann immer an den alten, kaputten Leuten so die Zukunft der Jungen, die in dem Moment geschrieben wird,
genau,
wo sie dann diese ganze Scheißarbeit
weil übernehmen. Sie die Alten entlassen.
Weil sie die Alten entlassen. Ja, das ist eigentlich auch ein schönes Abbild der Gesellschaft.
Ja.
Aber das müsste ja voraussetzen, dass ich deswegen das nicht kann, weil ich Rückenprobleme habe. Das ist es nicht.
Nee,
das ist
okay.
Einfach nicht so jung und fit und nicht so, ja, ich bin ja auch einfach nicht super doll sportlich mehr. Hat vielleicht auch damit ein bisschen zu tun. Aber ich konnte es trotzdem, ich konnte mich gut in dieser Rolle wiederfinden, akzeptieren. Ich war der älteste Mann da, auf jeden Fall mit weitem Abstand. War okay für mich. Und jetzt mit der Kette. Also das ist ja für mich der Übergang gewesen von Kinder- oder Jugendliche-Umzüge und Erwachsenen-Umzüge. Wenn man irgendwann auf die kluge Idee gekommen ist, bei mehreren Stockwerken-Umzügen eine Kette zu bilden.
Ja.
Das ist genial. Ketten ist also, wer das nicht verstanden hat, hat Umzüge nicht verstanden. Du scharrst schon mit den Hufen.
Ja, ich schar schon mit den Hufen.
Können wir gleich gern drüber reden. Was aber sehr interessant war, du musst dir vorstellen, das Umzugsauto stand an der Straße, da musste man so einen Weg von, keine Ahnung, vielleicht 80 Meter, um quasi zum zurückgesetzten Haus zu gelangen. Und dann nochmal halt hoch in den dritten Stock. Der mir übrigens jedes Mal vorkam wie der vierte, aber offiziell war es wohl nur der dritte. Und wir waren so viele Leute, dass sich diese Kette hat ein eigenartiges Eigenleben entwickelt. Ich stand erst quasi draußen und war dann der Typ, der als letztes von der Draußenreihe genommen hat, um es dann ins Treppenhaus zu bringen. Aber irgendwann, weil es dann wieder irgendwo Verzögerung gab und dann hat da mal eine Person mehr mitgeholfen und hat so diese ganze Synchronität so durcheinander gebracht. Am Anfang war das sehr gleichmäßig. Ich bin immer die ziemlich gleiche Strecke gegangen. Mhm. Irgendwann bin ich schon viel weiter zurückgegangen, weil es von hinten dann nicht mehr so richtig nachkam. Aber irgendwann war ich dann im ersten Stock fast.
Mhm.
Dauerhaft. Mhm. Und das über so einen Zeitraum von einer Dreiviertelstunde ungefähr.
Und die Ketten pendeln sich eigentlich automatisch ein. Und es verändert sich ja ständig was. Irgendwann dauert es länger, die Sachen rauszuholen. Irgendwann ist es so, dass die Leute oben länger brauchen, um die Sachen an die richtigen Orte zu bringen.
Ja.
Oder sie haben einzelne Sachen, die komplizierter sind. Und darauf reagiert die Kette eigentlich automatisch. Dann steht man halt und wartet und irgendwann geht es ja wieder
in die andere Richtung. Aber das ist wie so ein lebender Organismus,
ja, ja,
der sich immer auf neuen Begebenheiten einstellt. Das fand ich total spannend.
Das ist spannend, aber also...
Wie so ein Stauforscher kann ich mir vorstellen. Nur beim Umzug.
Kettenforscher.
Umzugskettenforscher.
Ich mag Ketten. Ich bin gar nicht gegen Ketten. Ich verstehe Ketten und ich nutze Ketten oft und finde die gut. Aber was ich gar nicht ertrage bei Umzügen, sind Leute, die das alles irgendwie ernst nehmen. Es gibt diese bierernsten Umzugsmenschen, die so überzeugt sind von der Kette und allen ihren anderen Sachen, wo sie einfach die krassesten Umzugsexpertinnen sind, dass die sich das richtig hart spüren lassen. Und dass die Leute krass runtermachen, wenn die irgendwie dann immer so kommentieren, so, ja, ich weiß auch nicht, die haben irgendwie mit der Kette aufgehört oder ja, der so. Und es gibt gute Gründe, von der Kette abzuweichen. Ein guter Grund, von der Kette abzuweichen, ist zu viele Leute. Wenn du zu viele Leute hast, dann hast du das Problem, dass du dich nicht mehr bewegst, sondern dass du nur noch immer umgreifst und hast du diese sperrigen Sachen. Und dann ist jede Übergabe, kostet mehr Zeit, als wenn man einfach ein paar Schritte gehen würde.
Bei manchen Sachen.
Das ist ein Problem. Und ein anderes Problem ist, es gibt einfach Sachen, die sind am besten, wenn einer sie durchträgt.
Ja, das gibt es. Gab es natürlich gestern auch oder zwei Leute, eine große Kommode, die übergibst du natürlich nicht an die nächste Person.
Genau, und jetzt gibt es aber Leute auf Umzügen, die das Kettendogma so hart setzen, weil sie genau so eben, wie du das berichtet hast, wer das nicht verstanden hat, hat Umzüge nicht verstanden, dass sie nicht in der Lage sind, davon abzuweichen, auch wenn es offensichtlicher Quatsch ist. Und auch wenn man denn manchmal, ist es halt auch einfach nicht so wichtig. Und es ist halt sozusagen, und ich habe das so oft schon erlebt, dass da Leute gar keinen Spaß verstehen. Und für mich sind Umzüge immer einfach ein tolles Ereignis. Da kommen Leute zusammen, die packen zusammen an, die schaffen was und es ist eine gute Stimmung. Man macht immer irgendwie, ich mag so eine lockere Spruchstimmung
bei einem Umzug. Ja, das war, dann hätte der dir gestern theoretisch gefallen. Also wie gesagt, ein bisschen zu viele Leute, nicht perfekt vorbereitet, aber ausreichend gut. Also es war jetzt auf jeden Fall nicht scheiße. Sondern hat alles total gut geklappt. Und es wurde jetzt nicht dogmatisch an der Kette festgehalten. Also auch das habe ich jetzt mal aber vorausgesetzt, wenn ich sage, man muss Ketten halt auch verstehen, um zu wissen, wie gut sie sind. Aber das bedeutet entsprechend auch zu wissen, wann sie nicht angemessen ist. Aber lockere Sprüche, ich habe mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, bevor die ganzen Kisten kamen, dann kommt ja häufig immer so random irgendwelche Tüten, die aus dem Keller so mit irgendwelchen Dingen drin, mit Kuscheltieren oder Politur für Metalle oder so, alles so wild zusammengeworfen ist. Und ich habe mir dann die Aufgabe selber gegeben, dass ich immer, wenn ich was an meinen Kumpel Paddy übergeben habe, irgendeinen Spruch zu den Dingen
zu
machen. Ja. Die so. Zum Beispiel hatte ich so eine Kiste und da war so ein Bügelbett drauf, das war ungefähr so lang, das kann man jetzt nicht sehen. Ich zeige vielleicht eine Strecke von, was ist das, 70 Zentimeter. Und habe gesagt, hier, bitte, das kleinste Bügelbrett der Welt. Weil das war viel zu klein. Ich weiß nicht, wie man das, oder wofür.
Puppenstube.
Ja, für Puppen. Aber das war ein kinderloser Umzug. Ich glaube eher, das ist so ein, für kleine Single-Wohnungen, wenn man nicht ein großes, oder wenn man nicht viel bügelt, dass man nur mal ganz schnell.
Ja. Man kann doch auch eine Matratze bügeln, oder? Braucht gar kein Bügelbrett.
Man kann nicht an sich selber bügeln, das habe ich einmal ausprobiert.
Do not iron clothes on body.
Ja, für mich hätte da so ein hätte man auch vielleicht drauf kommen können.
Das mag ich auch gerne, so Übergabesprüche.
Und wichtig, extrem wichtig, Lifehack für eure nächste Umzugskette. Gerade wenn man bei dem Thema Kartons angekommen ist, aber gerne auch schon vorher, man sieht ja Kartons nicht an, ob sie leicht, mittel oder schwer
sind. Immer sagen
bei der Übergabe.
Achtung, schwer. Ich sag's eigentlich nur bei den schweren.
Ich sag's immer.
Weil ganz leicht ist leider nur, dass man diesen leeren Milchkarton-Effekt hat, dass man den in den Himmel hebt, aus Versehen. Aber eigentlich sage ich nur, wenn die schwer sind.
Weil bei den Leichen habe ich versucht, das deutlich zu machen durch die Art, wie ich es getragen habe. So beschwingt oder irgendwie so nur mit einer Hand von unten. Und dann sofort klar, okay, der ist auf jeden Fall.
Viele Informationen weiter.
Ja,
und ich kann das auch manchmal irgendwie, dann gibt's so irgendwie, dann sagt man ja auch häufig, wo das hin soll. Es gibt Umzüge, wo immer klar ist, in welches Zimmer das soll. Das ist eigentlich von der Organisation her nicht wichtig für die HelferInnen, sondern nur für die, die da wohnen.
Deswegen muss einer der Umziehenden oben an der.
Wenn die das wollen, die können das auch hinterher. Und die ist auch nicht so schlimm, wenn man im Arbeitszimmer eine Kiste für die Küche aufmacht, muss man mal ehrlich sagen. Das ist nämlich auch so ein Problem, das ich habe bei Umzügen. Ist es halt so, alles ist so, also weil jeder so viele Meinungen und so viele Umzüge schon erlebt hat, hat er so ganz harte Meinungen, so das muss auf jeden Fall so und so gemacht werden. Wo ich sage, ja okay, wenn die Kiste jetzt im falschen Zimmer steht, dann trage ich sie halt wieder rüber. Das ist halt einfach alles nicht so ein Drama, wie diese ganzen Leute mit starken Meinungen das dann machen. Aber ich mache das richtig gerne und dann sagt man halt irgendwie Arbeitszimmer, Küche. Und dann, wenn keine Anweisung kommt, dann denke ich mir irgendwas anderes aus oder mache irgendeinen anderen Spruch, ähnlich wie das zu dem Bügelbrett.
Und übrigens, richtig interessant war auch zu beobachten, wir können das Thema auch gleich gerne verlassen, aber ganz interessant war auch, dass an einer Stelle von ganz oben eine Information kam, die für jemanden gedacht war, der draußen das Auto ausgepackt hat. Und das wurde natürlich dann einfach jedes Mal dann weitergegeben bei der Übergabe, wenn man sich das nächste abgeholt hat. Und das ging so schnell, bis der Typ dann, der musste nämlich dann nach oben kommen einmal, bis der
bis die Nachricht bei ihm angekommen Kette ist. War.
Richtig geil.
Ja, ist wie Familienduell.
Ja, nur anders ein bisschen. Da müssen irgendwelche, das gar nicht, du meinst, nicht geh aufs Ganze. Hier, wo man immer auf die Schulter haut.
Ja.
Und nee, Familienduell ist mit 100 Leuten.
Ach ja, stimmt.
Ruckzuck.
Ruckzuck, meine ich.
Ruckzuck.
Ich meine Ruckzuck. Alles ist mit Werner Schulze-Erdl.
Ja.
Nämlich Familienduell.
Ja.
Und Ruckzuck? Wer hat das gemacht?
Da habe ich mich gerade gefragt, wie der heißt. Ich habe ihn vor Augen. So, aber ich.
Nennen wir ihn Dunki Dankwart.
Dunki Dankwart hat berühmterweise Ruckzuck moderiert. Na gut, okay. Und genau, und abends haben wir nochmal Besuch bekommen und haben wieder gespielt und wieder ein paar Flaschen geleert tatsächlich. Und jetzt merke ich erneut mein Alter. Ich habe super Muskelkater im Bizeps, in beiden Bizepsen insbesondere. Und bin ein bisschen kaputt.
Ja, ich habe Muskelkater in beiden Pobacken und dem Bauch, weil ich wieder mich am High-Intensity-Intervall-Training probiert habe.
Im Wohnzimmer.
Ich habe es diesmal zur Hälfte durchgehalten. Ich habe keine Pizza gegessen, ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Ich habe einfach, am Ende war ich irgendwann fertig und dann bin ich ausgestiegen.
Nun ist es so, dass kurz bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, hast du noch was auf dem Teller gegessen. Was war das?
Pizza.
Also du hast diesmal nicht keine Pizza gegessen, sondern du hast die Pizza zeitlich versetzt.
Ja, aber nicht während des Trainings.
Man
darf auch wohl noch Abendbrot essen.
Finde ich witzig, dass es auch eine Pizza war.
Also diesmal eine selbstgemachte. Mhm. Ja.
Okay. Also, das ist so der aktuelle Stand. Ich hoffe, mehr Energie zu bekommen durch diesen Podcast. Das hat schon mehrfach funktioniert. Ich habe das Gefühl, es hat jetzt auch schon ein bisschen funktioniert. Und du bist einfach Happy-Go-Lucky-Glücksschweinchen.
Ich bin Happy-Go-Lucky-Glücksschweinchen.
Schön.
So kennt man mich.
Und hast du irgendwelche Dinge in den letzten 3-4 Tagen erlebt?
Naja, ich habe mit dir zusammen ein Spiel gespielt.
Ja, richtig.
Ich habe High-Intech, ich habe schon alles erzählt.
Oh, okay.
Was war noch? Was ist denn jetzt? Ich muss, ich war auf einem Konzert, habe ich das.
Ja, du warst in Köln und da habe ich noch gar nicht so richtig von dir gehört.
Habe ich noch nicht erzählt?
Nee.
Ist eigentlich jetzt für dich interessant als für die Podcast-Zuhörerschaft.
Na, dann hinterher.
Ja.
Ja, du kannst ja ein Kurzfazit
machen. Ich kann Kurzfazit machen.
Ich habe ich nicht gesagt.
Du hast Fazit gesagt, ne?
Fazit habe ich gesagt.
Ja, ich hatte erst gedacht, dass du was anderes sagst. Ein Kurz...
Review.
Nee, egal. Ich mache ein kurz Fuzzy. das war so, dass dort eine Band gespielt hat, die sich vor 16 Jahren aufgelöst hat.
Namens Pale.
Namens Pale aus Aachen. Und die aufgrund einer tödlichen Diagnose, die Diagnose war nicht tödlich.
Es wurde etwas Tödliches diagnostiziert.
Tödliche Diagnose ist so ein geiler, schlechter Krimi.
Ja, das klingt genau wie so ein
Columbo oder so.
Nee, ich dachte jetzt eher an so ein Skandinavien Thriller-Krimi-Reihe.
Außerdem ist Columbo nicht schlecht, sondern gut.
Mit Karl Merck als alkoholkranken, depressiven Kommissar.
Also dem einen wurde ein Hirntumor diagnostiziert und dann haben die sich nach 16 Jahren gedacht, ach Mensch, lass uns nochmal zusammenkommen und Musik machen. Wir machen nochmal ein Album, wir machen nochmal eine Tour wie in den alten Zeiten, bevor es zu spät ist. War leider zu spät, der Typ ist gestorben, bevor das Album fertig war und die Tour beginnen konnte.
Aber er hat noch Sachen beim Album beitragen können.
Ja, er hat noch gesungen und Gitarre gespielt und so und es ist ein ganz positives, lebensbejahendes, wunderschönes Album geworden. Und dann haben die gesagt, wir machen keine Tour, wir machen ein Konzert in Köln, in einem schönen... Saal, wirklich ein schöner Saal. Das waren, glaube ich, mehr Leute da, als jemals auf einem Konzert dieser Band waren. Mhm. Ich dachte, das ist ganz klein, da kommen nicht viele. Es war ausverkauft, volles Haus, großer Saal. Und es war, ich kann es doch ein bisschen ausführlich erzählen, weil wir darüber ja gerade neulich gesprochen haben, über so besondere Momente
auf Konzerten. Besondere Momente, ja.
Und das Tolle auf diesem Konzert war, dass das Publikum, ich habe noch nie ein so gutes Publikum gesehen.
Gut heißt?
Es gab sozusagen keine Leute, die reingestört haben oder die sich unpassend und unangemessen verhalten haben, sondern die haben den Moment gespürt. Wir haben ja über dieses Kollektiverlebnis geredet. Zum Beispiel gab es einfach Situationen, und das kennt man immer von Konzerten, so ruhige Lieder, Balladen, schöne Songs, und dann ist es ganz ruhig und dann kommt immer Wuhu! Zwischendrin so, ne? Und dann grölt einer und dann fängt einer an zu klatschen oder so. Und es gab Momente in diesem, während dieses Konzertes, in dem es komplett still war. Und zwar einen ganzen Moment lang. Und das hat alle mitgemacht und ausgehalten und keiner hat das sozusagen für sich als Bühne genutzt. Sondern es ging total um das und das war so eindrucksvoll. Und dann haben sie halt, sie haben einen Song geschrieben für diesen Verstorbenen und dann haben sie den gespielt und dann hat er auch sehr, sehr berührende Ansagen gemacht und nochmal von dem Leben und ihrer Freundschaft und dem Ganzen erzählt. Und der Typ, das stelle ich mir auch so komisch vor, der Sänger hat inzwischen 3 Kinder oder so. Und die sind halt alle geboren, nachdem sich diese Band aufgelöst hat. Mhm. Und die standen halt 16 Jahre lang nicht auf einer Bühne. Und dann ist so, ja, Papa hat halt irgendwie so eine alte Band von früher und die spielen jetzt ein Konzert. Und dann kommen sie in diese und da werden die so geliebt und gefeiert und es ist so eine tolle Stimmung. Und dann stand er da und dann hat er, wir hatten vorher ganz viele MusikerInnen auf der Bühne und dann sind die alle runter und war nur noch der eine am Klavier und er als Sänger. Und dann haben sie ein Lied gespielt, nachdem das schon alles so total, die haben geheult und es war alles ganz ergreifend. Und dann hat er eine Ballade gespielt, die er nur mit Piano singt und live war das dann immer so, dass dieser verstorbene Gitarrist dann am Ende so ein, auf der Platte ist das so ein Chor, dass der den dann dazu gesungen hat. Und dann überlagert sich das so. Und der hat, und es war gar nicht so Rockstar-mäßig, es gab keine Ansagen, jetzt macht ihr alles und dann singt ihr mit, sondern er hat einfach nur dieses Lied gesungen. Es war komplette Stille im Saal. Und in dem Moment, wo er die letzte Zeile singt und es dann übergeht in den Chor, hat das gesamte Publikum automatisch hat diesen Chor, und er stand da und hat Rotz und Wasser geheult und war so
ergriffen.
Ja. Und dann waren da irgendwie 6, 7, 8, 10 andere MusikerInnen, die immer wieder auf die Bühne gekommen sind und diesen Gitarristen verschiedenartig ersetzt haben. Manche haben gesungen, so auch Bands, die sich deretwegen gegründet haben in Aachen oder andere große Bands aus Deutschland, die aktuell ganz, ganz berühmt sind.
Zum Beispiel?
Also die Vorband waren T.S. Ullmann und Markus Wiebusch.
Neue aufstrebende junge Kombo.
Markus Wiebusch sieht aus wie der alte Han Solo. Aber schlechter gealtert.
Na gut.
Eine Mischung aus Han Solo und Chewbacca, ehrlich gesagt. Die Haare von Han Solo und der Rest ist Chewbacca. Körperbau und Haltung. Und ja, das war ganz nett, aber irgendwie war das gar nicht so. Und dann waren ein paar, die jetzt auf dem Label sind und so. Und es war einfach richtig, richtig, richtig toll. Eine so, so schöne Stimmung. Ja, hat sich wieder um 3 Stunden gespielt.
Naja, wenn man nur ein Konzert spielt nach einer Zeit, dann wird man es natürlich auch bis zum Äußerste ausreizen. Und wenn man natürlich viele, ich sag mal, Stargäste hat und verschiedene Sachen so besonders inszeniert, dann nimmt man sich natürlich dafür auch viel Zeit.
Ja.
Aber schön, es klingt alles voll, voll cool.
Und ja, richtig toll. Und ganz ohne Pompe, es war nicht irgendwie eine krasse Lightshow oder so, die haben hinterher einmal so ein paar Bilder von ihm so hinten dann eingespielt über eine Leinwand, aber es war... Eigentlich, es ging wirklich nur um die. Und dann kam sie ganz am Ende, 2 Zugaben und dann nach der 2. Zugabe noch einen letzten Song. Und dann hat man halt richtig den angesehen, zumindest den von früher, die 3, die noch übrig waren, wie die gemerkt haben, das ist das allerletzte Mal, dass wir hier zusammen spielen werden. So, danach ist einfach vorbei und das war so.
Und jetzt nächste Woche Comeback-Album.
Das Album haben sie ja gemacht, das ist ja schon draußen. Nein, nein, ich glaube, das war es jetzt wirklich. Das war schon sehr schön.
Okay, schön. Das klingt sehr gut. Was ist dein Eindruck von Köln? Du warst zum ersten Mal in Köln. Kannst du dazu was sagen?
Ich habe nicht viel gesehen. Also es ist ja immer so, man hat irgendwie so eine Vorstellung und gerade da irgendwie Rheinland und Ruhrpott stelle ich mir halt immer alles betonig und hässlich vor und eine große Moloch-Megastadt. Und es war halt einfach total grün und beschaulich und klein. Also erstaunlich klein. Und es war halt Donnerstagabend, aber war wenig los. Ja, ganz, ganz niedlich irgendwie.
Okay.
Aber ich habe wirklich nicht viel gesehen. Das war mein Zimmer war da ganz in der Nähe von dem Hotel und
von dem Hotel.
Von dem Konzert. Ich hatte kein Hotel, ich habe mir ein
Airbnb
Apartment, aber das war im Grunde ein Hotel. Nur halt so für. Das ist auch geil, das ist alles automatisch. Kommst da hin, gibst an so einem Pad deinen 4-stelligen Code ein. Das war's. Ich brauche nicht mal einen Schlüssel. Das war, ich mich ganz scheiße gefühlt, als ich aus dem Zimmer rausgegangen bin und keinen Schlüssel
hatte. Kein Schlüssel dabei. Oh ja, das wäre auch nichts für mich. Da bin ich zu tickig für. Da muss ich immer eigentlich nachfühlen, ob alles da ist, was ich brauche.
Ich stand auch so vor der Tür und
da
bin ich losgegangen. Ja, das habe ich erlebt.
Stark, okay. Seit
letzten Podcast.
Und ich möchte das Thema Erlebnisse beibehalten und es vermengen mit deinem Urlaub, der jetzt dir kurz bevorsteht. Und zwar habe ich schon längere Zeit mir vorgenommen, dich zu fragen, hast du in deinem Leben Reiterfahrung gesammelt?
Ja.
Möchtest du mir davon erzählen?
Ja. Ein einziges Mal saß ich auf einem Pferd.
Mhm. Wie alt warst du?
Ungefähr. 29?
28. Oh, das ist ja nicht so lange her.
Ja, in Italien.
Ja.
Bei unserer Freundin, die da wohnt. Auf dem Reiterhof Corner Kino, falls es jemand mal googeln will, in der Toskana. Und da haben wir einen Ausritt gemacht, tatsächlich, mitten durch die Wildnis, wie Sauron, als er noch gelebt hat.
Mitten durch Mittelerde in Italien.
Ja, wirklich. Wir sind einfach durch den Wald, querbeet, so einen steilen Hang runter und so. Und ich hatte so ein ganz gutmütiges Pferd, weil ich ja noch nie geritten war. Und es war... Ist ganz schön hoch.
Mhm.
Also so ein Pferd ist echt hoch. Und das ist irre, weil halt unter dir was lebt. Das merkst du halt. Also da pulsiert irgendwie was, da atmet was, bewegt sich was. Das ist komisch.
Ja.
Weil wenn du sonst auf irgendwas sitzt, dann so was Pferd, ein Fahrrad oder ein Motorrad oder was weiß ich, dann ist es halt starr.
Lebt das in der Regel nicht.
Aber da lebt was unter dir. Und ich hatte massive Probleme, das Pferd voranzukriegen. Also und wir sind zu dritt geritten, ein so ein Anleiter und meine Frau und ich. Und die sind immer voraus. Und ich so, komm bitte. Und habe ich alles probiert und so. Und ich hab's.
Hast du so italienisch versucht?
Weiß ich nicht mehr. Aber irgendwann waren die auch schon irgendwie, glaube ich, genervt von mir. Und dann war ich auch genervt, dass es nicht voranging. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt schon wieder? Und habe so gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, das kackt einfach nur. Das macht eine Pause. Habe durch den Wald gerufen, ist okay, das Pferd kackt nur. Weil es mir auch unangenehm war, dass sie immer auf mich warten mussten. Aber ich habe es nicht so richtig zum Laufen bekommen. Also gut, es war schon eine weite Strecke. Wir sind dann schon irgendwann hingekommen. Aber es war störrisch.
War es anstrengend, körperlich?
Mm, bisschen. Man muss ja sich sehr gerade halten die ganze Zeit. So, man muss nicht, aber es und ist besser.
Sich irgendwie viel mit den Beinen festhalten. Ja. Gerade wenn schnell, ist das schnell richtig, richtig Galopp auch oder was? Oder?
Nee, also habe ich nicht so richtig geschafft. Ich habe nicht den dritten Gang gefunden. es gab Phasen, in denen es schneller geht und das macht dann auch richtig viel Spaß. Und da merkt man auch, denn wenn es so, bewegst dich du im Sattel halt so mit, muss immer die Hüfte so. Das hat uns halt am Anfang alles erklärt und das habe ich auch versucht umzusetzen. Aber es ist so ein bisschen wie das, was ich neulich erzählt habe mit dem Stand-Up-Paddling und so, dass es so Sachen gibt, denkt man sich, ah, traue ich mir das zu? Und manchmal ist es ja einfach richtig geil und man kann es und so. Und manchmal ist man einfach, fühlt man sich bestätigt und fühlt sich wie so ein Versager, der da. Und es war so eine Mischung. Es war eine Mischung aus total geil, schöne Strecke, toller Wald, hat Spaß gemacht und oh Mann, wieso klappt's nicht?
Okay. Du hast es dir leichter erhofft, aber wenn es funktioniert hat, war es ganz cool.
Ja, also ich glaube, das macht schon Spaß.
Mhm. Ich frage deshalb, weil ich ein schwieriges Verhältnis zu Pferden habe.
Mhm.
Ich bin, schon mal erzählt. Ich bin ja ein großer Tierfreund generell. Ne? Ich finde Tiere prinzipiell erstmal gut und finde auch gut, wenn Tiere nah an einem dran leben. Zum Beispiel als Haustier. Pferde machen mir aber Angst. Ich finde Pferde
kalten, toten
gruselig
Augen.
Mit ihren toten Augen, die irgendwie an beiden Kopfhälften links und rechts sitzen und die Fähigkeit, dich mit einem Tritt zu töten.
Ja.
Und was die mit Superman gemacht haben, gefällt mir auch nicht.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich glaube, das Problem ist, ich kann die nicht lesen. Ich kann Hunde, Katzen, so gängige Tiere, kann man irgendwie so mit ihrer Körpersprache, das beherrsche ich ganz gut. Also, da habe ich ein gutes Gefühl für, so wie es diesen Tieren gerade geht. Haben die Angst, sind die wütend, sind die müde, sind die lieb, wollen die kuscheln. Aber bei Pferden sehe ich das nicht. Man sagt immer, die kommunizieren nicht mit den Ohren und so, aber das finde ich auch schon mega weird.
Also das ist ja sicherlich Leute, die viel mit Pferden, die kennen das wahrscheinlich einfach total gut und das ist eine Frage von
die
Gewöhnung.
Die behaupten das. Ich glaube, das ist einfach immer nur geraten. Oder die Pferde wissen genau Bescheid und wissen, wir tun jetzt hier so, bis dann der Tag kommt, da Order 66 und wir holen uns jetzt die Weltherrschaft.
Order 66, wer es nicht weiß, ein Zitat aus Star Wars.
Ja. Yeah.
Oh, der böse Imperator seine Kuh.
Also ich glaube irgendwann, ich kann mir richtig vorstellen, dass ich in einer apokalyptischen Welt irgendwo sitze als verrückter einzig oder einer der wenigen Leute, die überlebt haben. Und gesagt, ich hab's euch doch die ganze Zeit gesagt. Und die Pferde reiten dann auf die Menschen durch die Gegend.
Ja,
um sich für 1000 Jahre Knechtschaft zu rächen. Das schätze ich passiert. Ich bin früher auch mal geritten, zum Beispiel als ich auf dem Kinderbauernhof war, da habe ich Gott sei Dank irgendwann wurde mir eine Pferdehaarallergie diagnostiziert, weil ich richtig Heuschnupfen bekommen habe danach. Aber ich war entweder danach oder davor noch irgendwie ein, zwei Mal auf dem Pferd drauf und das eine Mal ist das Vieh mit mir durchgebrannt und richtig losgaloppiert. Eigentlich sollte ich so geführt werden. Ich war, keine Ahnung, 6, 7 vielleicht.
Ja.
Ich sollte so geführt werden, dann war das Pferd aber irgendwie ungnädig und hat sein böses, wahres Gesicht gezeigt, sein sehr langes Gesicht und ist dann hat sich losgerissen, einfach losgeprescht und die Pferdefrau da hinterher, um mich wieder einzufangen. Und ich habe mich dann festgehalten, also irgendwie war mir das zu, also ich hatte die Züge nicht so richtig in der Hand, die waren so locker und ich hatte keinen Halt da und dann habe ich einfach instinktiv mich an diesem Knauf festgehalten vom Sattel. Das ging dann ganz gut und irgendwann hat es sich auch wieder beruhigt und dann musste ich aber auch schnell wieder absteigen, weil die Angst hatte, dass es nochmal passiert und dass ich dann runterfalle. Da kann es ja echt wehtun, weil es ist hoch. Das war jetzt nicht ein riesengroßes Pferd, weil ich ja noch selber ein Kind war. Genau, also es war potenziell durchaus Verletzungsgefahr.
Ja.
Deswegen
vielleicht ist das der Grund, warum du Pferde nicht magst.
Kann sein.
Hattest du ein Problem, dass BoJack Horseman Pferd ist?
Nee.
Irgendwie unsympathisch dadurch?
Nee, nein, das nicht. Aber hinterher wurde mir attestiert, es wäre der Cowboy-Style gewesen, sich da festzuhalten. Und ich fühlte mich einerseits stolz, habe mich aber gleichzeitig gefragt, hä, das ist doch die beste Möglichkeit, sich festzuhalten. Also es ist doch der einfache Weg. Wieso kriege ich jetzt so viel Praise dafür? Ja, geil stimmt. Verdient. Habe ich aber nicht gesagt.
Aber wenn sich der Sattel löst, dann gehst du mit dem
aber
Knauf
zusammen.
Aber das tust
du doch genauso. Wenn, also
die Zügel sind ja anders fest.
Ja, aber du gehst ja trotzdem mit dem Sattel runter.
Ja, dann kannst du sozusagen, hast du dich festhalten und gegenhalten. Weil wenn du ein Ding bist, dann kannst du keine Chance. Also kannst du noch mit so einer krassen Hüftschwung. Aber hier so Order 66, ne? Mhm. Also jetzt mal nicht konkret das, aber insgesamt, es gibt ja vergleichbare Geheimkommandos.
Mhm.
Das ist klar vereinbart, wenn das und das Codewort gegeben wird. Und das fand ich immer schon mal faszinierend, dass sich jemand diese Codewörter ausdenkt. Es wird dann sozusagen komplett durch diesen ganzen Apparat, durch das Militär oder so durchkommuniziert. Und Achtung, wenn der Code Red oder Order 66 oder was weiß ich, Operation Bisamratte, wenn das gesagt wird. Und dann müssen es Leute geben, die sich sozusagen das überlegen, wir brauchen sowas.
Ja.
Und dann sagen sie 66. Klingt gut. Wir könnten auch eine andere Zahl nehmen.
Vielleicht gibt es da auch eine Geschichte hinter. Vielleicht gibt es, also die Order 66 im Speziellen wurde ja sozusagen den Klonkriegern einprogrammiert. Ja. Das sind ja Klone eines Menschen und die sind eigentlich dafür das Gute, so scheint es. So,
ja,
so, beschützen. So, ja, dafür genau. Wurden sie bestellt. Aber heimlich wurde ihnen halt die Order 66 einprogrammiert. Und vielleicht gibt es ja offiziell 65 Ordern und die sind dann alle: beschütze die Kinder, rette den Trinkbrunnen, erschießt das Pferd. Das ist wahrscheinlich Order 3, schätze ich. Wenn es meine Order wäre, wäre Nummer 3: erschießt das Pferd. Und bis 65 sind die bekannt und alle sind gut und positiv, aber 66.
Ja.
Da geht's dann los. Da schießt los. Die jeden.
Das hier noch, aber wenn es eine inhaltliche Connection gibt, da denke ich auch immer, why? Also in dem Moment, wo ich irgendwas wirklich geheim halten will, mache ich es völlig willkürlich. Und nicht so wie hier bei der Sherlock-Folge mit dem Code Sherlock. I am Sherlock,
ja.
Also du darfst auf jeden Fall das nicht, gerade wenn du mit Sherlock Holmes es zu tun hast, dass du es nicht so machen, dass man es rauskriegen kann über eine Verbindung. Sondern dann schlägst du den Duden auf blind und tippst auf ein Wort.
Ja, aber so funktioniert ja Storytelling. Also,
ja.
Beziehungsweise das allermeiste Storytelling. Ich habe heute ganz, ganz kurz in Harry Potter 8 reingeguckt. Der letzte Harry Potter Film.
Der lief einfach
der läuft immer, jeden Tag läuft Harry Potter überall. Also musst du, wenn du weit genug rum selbst, findest du
Harry Potter. Den habe ich im Kino gesehen und fand ihn sehr schlecht.
Der ist auch wirklich schlecht und das ist mir heute auch nochmal in einer sehr kurzen Szene aufgefallen und zwar relativ zum Ende, große Schlacht um Hogwarts, Achtung, Harry Potter Spoiler kommen jetzt.
Alles ist grau.
Alles ist grau, dazu irgendwelche bunten,
schlechten CGI-Effekte. Warum ist eigentlich alles grau? Wo sind die da?
In Hogwarts.
Und das alles in Schutt und Asche gelegt,
ja, von den Todessern. Weil die Todesser schon am Start sind und von da, also aus der Schule heraus wahrscheinlich, ist das neue Hauptquartier, keine Ahnung. Ich glaube, so ist das tatsächlich ein bisschen. Also da braucht man natürlich wieder diesen großen, bedeutungsvollen Ort, der immer eigentlich so der Schutzort gewesen ist, was aber auch Bullshit ist, weil einfach Harry Potter jedes Jahr fast gestorben wäre in Hogwarts.
Ja.
Auch, also da sind so viele fragwürdige Sachen drin, also so Storyteller-mäßig. Aber wie ist es bei Voldemort? Um unsterblich zu sein, hat er seine Seele in Teile zerlegt und sie in sogenannte Horcruxe hinterlegt. So, und die hat er alle ganz gut versteckt und mit Aufgaben und so.
Er hat sie deswegen versteckt, damit sie nie, weil sie heil bleiben müssen,
genau,
damit
also
er seine Seele wieder kriegt.
Mindestens einer muss heil bleiben, damit er halt, selbst wenn er getötet wird, nicht final stirbt.
Mhm.
Und dann von da aus in Form eines Hinterkopfes oder sowas weiterleben kann, wie auch immer das läuft, keine Ahnung, wird nie so richtig erklärt. Aber eigentlich ein ganz cleverer Plan, meine Seele, zack, auseinanderbrechen, ist übrigens ein sehr böser Akt, können Gute gar nicht machen. Er konnte das aber, weil er natürlich sehr böse ist. Und hat das eigentlich ja wirklich gut gemacht und clever und schwierig. Und selbst Dumbledore ist auf dem Weg, die Horcruxe zu zerstören, gestorben. Aber einer der Horcruxe, der letzte, der über ist, was er wissen muss, er kriegt ja sicherlich mit, wenn, also nach und nach in Teil 7 werden die ja alle kaputt gemacht. Er kriegt sie alle nach und nach. Das funktioniert. Das heißt, er muss das ja wissen. Oh fuck, ich habe nur noch einen Horcrux.
Ja.
Und wer oder was ist der letzte Horcrux?
Weiß ich nicht mehr.
Nagini, seine fucking Hausschlange.
Ja.
Die übrigens früher offensichtlich mal eine Frau war, wie eine Zaubererfrau, die dann zur Schlange wurde. Egal. Aber Nagini, diese Schlange, ist seine letzte Hoffnung, weiterhin unsterblich zu sein.
Ja.
Und er bringt die fucking Schlange mit zur großen Schlacht um Hogwarts. Und lässt sie auch da. Und dann kommt Neville, haut den Kopf kaputt. Das war's. Wie dumm! Nagini einfach ab nach Hawaii oder so. Irgendwie ein schönes Schlangenreservat, Hagenbecks Tierpark.
Ja, mitten im Dschungel.
Irgendwo hin, wo... Also eine Schlange auch gegen Zauberer. Was kann die denn aus? Klar, die beißt irgendjemanden mal, aber man kann die doch nicht mit aufs Schlachtfeld nehmen.
Kannst du nicht.
Und das ist die letzte Hoffnung, dass er trotz, auch wenn er da eine Niederlage einfährt, irgendwann wieder zurückkehren kann.
Ist das Überheblichkeit?
Ja, das ist schlechtes Storytelling.
Ist das. Ja, aber wäre es besseres Storytelling, wenn er sie in den Dschungel getan hätte und sie nicht gefunden worden wäre?
Ja, dann hätte das ganze Konzept halt nicht funktioniert.
Horcrux zerstört. Wo ist das letzte Ding? Scheiße. Ja, da kommt doch, ich meine, er versteckt die überall. Vielleicht ja. auch, weil man die Magie spüren kann. Aber wenn er jetzt mal wirklich ernsthaft die hier schon in eine Schlange packen kann und die Schlange in den Amazonas schmeißt, in die Mitte, dann gibt es doch keine Chance, dass irgendeiner dieser blöden ZauberschülerInnen da drauf kommt oder hindeiert. Es ist doch richtig einfach, sowas zu verstecken.
Deswegen, wenn man sowas random macht, auch mit den Codeworten,
ja, genau.
dann ist das halt aus einer Geschichtenrezipientenperspektive blöd.
Irgend so ein super in der Lore befindlicher Fan-Dude kann jetzt bestimmt erklären, dass es eine bestimmte Nähe geben muss oder eine Verbindung, weil sonst das Seelenfeuer in den Horcruxen erlischt oder
aber
so.
Aber offensichtlich ist die Nähe nicht obligatorisch so dicht, dass er die Schlange mit aufs Schlachtfeld
nimmt. Wo waren denn die anderen so? Waren die weltweit
in
verteilt?
In Sorbensee? Nee, nicht weltweit, weiß man gar nicht. Wird zumindest in dem Film nicht so genau genannt. Aber schon auf jeden Fall nicht direkt in seinem Umfeld, sondern auch auf jeden Fall viele Kilometer entfernt. Minimum.
Ja, also, oder du tust sie halt einfach irgendwo in die Muggelwelt in irgendeinen klemmst du unter irgendeinen Briefkasten von irgendeiner Familie in London.
Oder du nimmst sie mit, aber in so einen. Aber
vielleicht kann man die spüren.
In so einen Stahlkasten.
Vielleicht kann man die spüren.
Dass die sicher bleibt. Dass da kein
Schwert. Wenn Dumbledore mit so einer Rute rumgeht, dann wackelt die und dann spürt er die.
Ich glaube, es ist bekannt, dass Nagini der letzte Horcrux ist.
Ach so. Das hat er auch noch irgendwo auf Instagram gepostet.
Wahrscheinlich, ja.
So wie Andrew Tate, einfach ein bisschen überheblich.
Oh, Andrew Tate, Lungenkrebs angeblich.
Ja?
Ja.
Okay.
Hat sein Manager behauptet jetzt. Ja. Schon ein bisschen jung für Lungenkrebs, ja. aber ausgeschlossen
ist es nicht. Zu viel, also 13 Auspuffen genuckelt.
37, glaube ich, hat er gesagt.
Wir haben nur 13 sichergestellt.
Ja.
Hast du mir erzählt.
Aber er hat es gesagt.
Ja, aber ich glaube eher den rumänischen Behörden als Andrew Tate.
Ja, ich auch. Ja, das ist passiert heute bei mir in meinem Leben. Fiel mir eigentlich nicht.
Dass außer, du außer eine kleine Szene von Harry Potter angeguckt hast.
Ja, habe ich noch ein bisschen Mittagsschlaf
gemacht. Hab ich noch ausgeguckt, ne.
Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich angefangen, die erste Folge der neuen Staffel von Prominent getrennt auf RTL Plus zu gucken. Meine Güte. Das ist schön.
Da kommen Exes zusammen.
Da kommen Exes wieder zusammen und müssen halt da mehrere Wochen, ich glaube zwei, zusammen in einer krassen Villa irgendwo in der Südsee leben, müssen zusammen in einem 1,40-Bett schlafen und müssen zusammen Challenges bestehen und gegen andere Couples sich durchzusetzen, um am Ende 100.000 Euro zu gewinnen.
Ja.
Und das sind alles auch so Reality-Stars. Du wirst keine einzige Person davon kennen. In der ersten Staffel waren, da haben wir kurz drüber gesprochen sogar, als das lief, Jenny Elvers und Alex Jolik zum Beispiel da. Und die Beziehungs- oder Ex-Beziehungskonstellationen sind natürlich sehr unterschiedlich bei diesen ganzen Leuten. Manche sind verheiratet und getrennt, aber noch nicht geschieden. Bei manchen ist das sehr kurz her, bei manchen ist es schon viele Jahre her und die sehen sich nach vielen Jahren wieder und die kommen meistens ganz gut klar. Die anderen nicht. Meine Güte, ey, das ist so geil, weil das einfach, es geht von Minute 1 direkt los mit Vorwürfen, warum der Typ die Ehe so in den Arsch in den Sand gesetzt hat. Ja. Und dann schluckt das alles und dann haut er wieder direkt zurück und es sind auch nicht mal alle Leute eingezogen und es ist schon richtig die Luft am Brennen. Das ist wunderbar. Es ist ganz wunderbar. Und die haben Alkoholflat. Die saufen den ganzen Tag und je besoffener die sind, desto mehr streiten die auch.
Ja.
Herrlich, das ist wunderbar.
Was sie tun, die Leute von RTL ja, oder ProSieben.
Ja, RTL, so. Die wissen wirklich, was sie tun. Die kennen sich aus, was Reality-TV-Formate angeht, was so die guten Ingredienzien sind.
Und Konfliktpotenzial,
also durch die ganze Konstellation des Ex-Partner-Daseins, die engen Schlafverhältnisse, der Druck, zusammenarbeiten zu müssen, um 100.000 Euro potenziell gewinnen zu können, plus Alkohol. Ist richtig gut. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Da freue ich mich auf alles, was
da gab es, glaube ich, gar kein Alkohol, oder? Ich weiß es nicht.
Das weiß ich auch nicht.
Ich glaube, das hier damals, heute ist alles egal. Es gibt auch irgendeine andere. Es gibt jetzt so viel. Ich hab jetzt mehr Antennen dafür, seit du irgendwie das machst. Jetzt habe ich noch nicht gesehen. Irgendwas auf Netflix gibt es auch irgendwas.
Too hot to handle.
Mit so Singles am Strand, die irgendwie.
Solche sich nicht knutschen, küssen und bumsen dürfen, weil sich dadurch ihr potenzieller Gewinnbetrag reduziert. Aber alle sind jung, heiß und willig.
Oh nein.
Und Single, ja.
nein.
Soll aber nicht so gut sein, ich habe das nicht gesehen. Aber meine Frau ist ja da noch deutlich tiefer in der Materie drin als ich. Die hat es geguckt und für nicht gut befunden.
Okay.
Aber prominent getrennt hat jetzt schon Potenzial. Die letzte Staffel Dschungelcamp war eine der besten, die es je gegeben hat. Und bald, ich glaube im April, kommt auch wieder Kampf der Reality Stars, was ja mein absolutes Lieblingsformat ist.
Also man kann sagen, es ist eine gute Zeit für Reality-TV.
Ja.
Es war nie besser.
Ja. Also es gibt natürlich auch ganz viel Schund, aber die paar wenigen auch richtig gut gemachten gibt es halt auch. Ich dachte gerade, du lachst über diese Aussage, aber du hast einfach gehustet.
Ja.
Ja, das wollte ich sagen. Das sind noch ganz aktuelle Eindrücke meines heutigen Sonntag-Erlebens.
Apropos gute Zeit für etwas und nicht so gute Zeit für etwas. Wir haben neulich einen Spieleabend gehabt, da haben wir ein Spiel gespielt. Das werden wir jetzt nicht näher beschreiben, aber ich hatte mich vorher auch ein bisschen informiert und das war schon so eins, wo auch viele Leute, die so deep in der Materie sind, sagen, das ist schon ein richtig gutes Spiel.
Es heißt Mysterium.
Mysterium. Und ich habe jetzt so ein paar Spiele ja kennengelernt, auch welche, die empfohlen wurden, die Preise gewonnen haben und so weiter. Und vieles davon macht mir auch Spaß und ich finde das auch gut. Aber ich habe hinterher gedacht, wenn das jetzt so die, also es gibt, man kann auch richtig reingehen und diese ganz, ganz komplexen Monsterspiele, die 5 Stunden mit Kampagne und so, das weiß ich nicht. Aber wenn man jetzt das nimmt, wo schon Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, auf einem Niveau, wie ich mich vielleicht mit Videospielen beschäftige, sagen, das sind richtig gute Spiele, dann denke ich mir, ist schon cool, macht Spaß, ist auch toll, dass man zusammen am Tisch sitzt und so, aber dann ist da, finde ich, noch Luft nach oben.
Also jetzt im Speziellen auf Mysterium bezogen.
Ja, auch jetzt so mehrere Sachen. Bei mehreren Sachen habe ich das jetzt schon gedacht. Mhm. Auch sowas wie Pandemic Legacy und auch Robin Hood und so. Das sind alles gute Sachen. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich sage, ich empfehle dir jetzt 3 Videospiele aus verschiedenen Bereichen, verschiedener Art, die, wo ich wirklich sage, die sind schon richtig gut. Dann habe ich das Gefühl, dass das von der Qualität her oder auch Film oder Bücher oder was auch immer schon nochmal eine andere Liga ist als im Bereich der Brettspiele.
Ich weiß nicht, ob das ein fairer Vergleich ist, ehrlich. Also es kommt halt darauf an, was du vergleichst. Wenn du jetzt wirklich Spielmechanik gegen Spielmechanik setzt, dann würde ich sagen, kann man es vergleichen. Aber bei Videospielen hast du ja eigentlich noch so viel mehr, was da mit diesem Medium möglich ist.
Ja, das ist richtig. Aber ich meine auch gerade so Mechaniken. Und du hast natürlich bei Brettspielen auch noch sowas wie das... Das finde ich auch toll, was sie da manchmal machen, so die Optik und wie das aufbereitet, das Spielmaterial. Aber irgendwie denke ich, da müsste eigentlich noch mehr gehen.
Also A, geht da vielleicht mehr, wenn du da doch nochmal tiefer reinsteigen würdest. Und meiner Meinung nach sind ja die besten, also für mich, die passendsten besten Spiele diejenigen, die eigentlich ganz simpel sind und halt eine große soziale Komponente mittragen, die durch das Spielen unterstützt oder getriggert oder forciert wird, wie zum Beispiel Tempel des Schreckens. Und da hängt es halt ganz doll davon ab, mit welchen Leuten du spielst. Und das ist bei Mysterium sicherlich auch so. Und deswegen, auch deswegen finde ich den Vergleich nicht ganz passend mit Videospielen, weil da geht es dir, vor allem dir, der du keine Multiplayer-Spiele spielst, ja vor allem um das Solo-Erlebnis.
Ja, deswegen, es gibt auch Solo-Brettspiele.
Es gibt auch, okay, hast du das schon mal?
Nee, finde ich irgendwie, glaube ich, zu traurig. Aber ich kann mir das wirklich, das ist so wie für sich selber ein richtig tolles Essen kochen.
Mhm.
Wenn ich mich zu Hause hinsetze und so ein kompliziertes Spiel aufbaue, und wenn da alleine sitze und von im Brettspiel spiele, das ist eigentlich Quatsch. Das ist eigentlich nicht anders als ein Videospiel. Das
ist auch nicht anders als Puzzeln.
Nee, aber ich glaube, ich will auch nicht alleine puzzeln.
Ja, viele Leute puzzeln gern allein.
Ja.
Und das ist ja auch in Ordnung. Ja. Also, ja, vielleicht musst du dich da doch noch mal ein bisschen mehr reinknien.
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass das sozusagen das absolute Ende der Fahnenstange ist. Oder besser geht's nicht, was ich jetzt kenne. Und da kann man noch mehr entdecken. Das macht mir ja auch Spaß. Aber ein bisschen ernüchtert war ich schon, weil ich denken würde, ja, wenn ich was Vergleichbares jetzt ziehe aus dem Videospielbereich, dann habe ich das Gefühl, ist da mehr dran am Knochen.
Ich habe Mysterium eine 5 von 10 gegeben.
Du hast neulich von einer 3 plus gesprochen.
Ja, das kommt doch hin.
Nö, nee, doch.
Wäre es eine 5,5 ja, vielleicht.
Stimmt. Wenn du das so direkt anwendest, ja.
Ja.
Hast du so ein eigene,
ja, eigenes Ranking? Seit gestern.
Hast du eine Excel-Tabelle gemacht?
Nee, es wurde aber zu verschiedenen Spielen. Wir haben ja gerade relativ viele neue gekauft. Die haben wir dann vorgestellt mit den Leuten, mit denen wir gestern den Abend verbracht haben. Und dann war immer am Ende des Vorstellens eines Spiels die Frage, wie viel auf einer Skala von 0 bis 10 oder 1 bis 10. Und das war ganz interessant, das so ein bisschen so gegeneinander zu stellen.
Aber dann musst, also wenn du jetzt eine 5 von 10 mit einer 3 plus übersetzt, dann hast du ja ein sehr ungewöhnliches Wert. Ein gutes eigentlich, aber das normale Wertungssystem ist ja sozusagen alles unter 7, was man so kennt, ist eher scheiße.
Nee, ich würde das nicht so sehen. Ich würde sagen, 5 ist halt einfach ein vernünftiges Mittelmaß.
Ja. Aber ich glaube, da muss man sich halt, das muss man eichen mit den anderen. Wenn ich jetzt sage, es gibt eine 5 von 10, dann heißt das Finger weg.
Nee, muss man ganz besonders, also ganz konkret und im Speziellen nicht eichen, denn es geht ja darum, das Subjektive objektivierbar zu machen. Beispiel Krankenhaus. Man fragt Menschen im Krankenhaus immer, wenn man Schmerzen eruieren oder evaluieren möchte, fragt man immer nach der sogenannten NRS, der numerischen Rating Scale.
Ja, wie doll schmerzt das?
Ja, genau. Und zwar, sag mal, also man kann es unterschiedlich einleiten, aber was ich immer gesagt habe, war 0 keine Schmerzen, 10 schwerste vorstellbare Schmerzen.
Ja.
Und dann sollen halt alle Leute, also du kannst dann ja 10 Leute, die dieselbe OP hinter sich haben, kannst du fragen und kriegst da wahrscheinlich mindestens 5 verschiedene Antworten.
Ja.
Weil Schmerz subjektiv ist. Aber durch diese NRS versucht man das zu objektivieren, um auch besser einschätzen zu können, ob jetzt irgendwelche Maßnahmen wie Schmerzmittel ausreichend helfen, subjektiv für diese Person.
Weil du ja vorher und hinterher befragt wirst.
Genau. Vor Schmerzmittelgabe, nach Schmerzmittelgabe.
Ja gut, das bringt was, wenn du jetzt sagst, Mysterium ist eine 5 von 10 und das andere Spiel ist eine 3 von 10 und das ist eine 7 von 10. Aber wenn ich jetzt, du jetzt sagst, Mysterium ist eine 5 von 10 und ich sage, Mysterium ist eine 7 von 10, kann es trotzdem sein, dass wir es eigentlich ähnlich bewerten, weil wir eine unterschiedliche Skala nutzen.
Ja.
Und das ist halt schwierig, wenn man miteinander spricht. Und das habe ich mich da immer schon mal gefragt. Wenn ich jetzt gefragt werde, ist Schmerz von 1 bis 10, ist mir auch schon passiert. Und ich werde nur einmal gefragt, was ist denn die Aussagekraft?
Also zum Beispiel gibt es hier die Faustregel, alles unter 3 muss man jetzt nicht unbedingt was machen.
Mhm.
Ab 3 würde man über Schmerzmittel nachdenken. Und je nachdem, wie doll es von der 3 entfernt ist, würde man die Stärke des Schmerzmittels wählen.
Ja, okay.
Wenn du jetzt sagst, 9, dann kriegst du was Starkes.
Ich glaube, dass die Leute das sehr anders benutzen, diese Skala. Bei Schmerzen vielleicht nicht so, aber gerade bei sowas wie Wertung.
Ja, natürlich. Ich habe gerade zum allerersten Mal aus deinem Mund gehört, dass alles unter 7 eher keine Empfehlung ist. Habe ich in meinem Leben nie so interpretiert.
Das ist so bei Tests und so ist das immer so.
Bei Videospielen.
Und auch bei Platten zum Beispiel. Mhm. Bei Plattenrezensionen ist mir das früher auch immer schon aufgefallen. Das ist so eine komische Logik. Ich finde, es ist auch nicht ganz quatschig, wenn du sozusagen das Spektrum nimmst, dann sind die, aus meiner Sicht zum Beispiel, die meisten Spiele sind auch eher im oberen Bereich. Aber es ist halt schon denkbar, dass die Spiele noch deutlich, deutlich schlechter sind. Und da kann ich auch noch unterscheiden zwischen schlecht und sehr, sehr schlecht. Aber alles da in dem unteren Bereich interessiert mich sowieso nicht und spiele ich sowieso nicht. Bis auf wenige Ausnahmen. Deswegen, aber der Umgang, ich hab mich ja schon viel mit solchen Wertungssachen beschäftigt. Der Schluss, den ich gezogen habe, ist, eigentlich sind solche Wertungen nicht so sinnvoll. Aber ich mag es trotzdem ein bisschen. Gerade wenn man so vergleicht. Was hast du denn so für andere Spiele vergeben? Ist jetzt vielleicht ein bisschen uninteressant für euch.
Aber naja, doch, ich kann mich ganz schnell fassen. Wizard 10.
Ja.
Wizard ist auf jeden Fall eine 10. Tempel des Schreckens ist ein 9.
Ja.
Und Time's Up ist eine 7.
Time's Up ist besser als Mysterium?
Ja, viel, viel, viel besser.
Das war
viel, viel, viel besser.
Time's Up ist doch so ein...
Das, halt so nett, das meine ich. Deswegen habe ich das ja alles vorhin so ausführlich gesagt. Für mich sind Spiele dann vor allem gut, wenn sie simpel sind, wenn sie auch nicht zu lange dauern, wenn sie viel Interaktion forcieren.
Ja, okay. Und das suche ich halt eigentlich. Ich will eigentlich genau in die andere Richtung. Ich will eigentlich möglichst komplexe, zeitaufwendige, intensive, diepe Spiele.
Da habe ich keinen Bock drauf. Wenig Bock drauf.
Das finde ich geil. Also ja, es gibt Unterschiede. Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich fände ich das cool. Und da war mir Mysterium eigentlich eher zu wenig komplex und zu simpel eher.
Ich fand das unterm Strich zu langweilig, aber das müssen wir jetzt wirklich hier besprechen. Spielt Mysterium oder nicht? Keine klare Empfehlung.
Eine 5. Könnte in beide Richtungen gehen für euch. Ich gebe eine 7.
Also
unterer Rand des Guten.
Das heißt aber, dass es noch empfehlenswert ist. Bin ich bisexuell?
Ganz knapp,
vielleicht Coming Out mit Ende 30 und die befreiende Auseinandersetzung mit der sexuellen Identität jetzt bei SZ Plus.
Coming Out mit Ende 30?
Mhm.
Das ist aber reichlich spät. Da hat man schon das alles verpasst.
Du musst mir mal eine Sache erklären. Nö, Quatsch, was redest du denn da? Ende 30 ist vorbei, oder was?
Ja, die aktivste Phase, würde ich sagen, ist da vielleicht schon... hinter einem.
Ich kann
der Markt ist leer gefegt.
Nee, also
gibt weniger Singles.
Da möchte ich dir wiederum mal wieder First Dates empfehlen. Und was ich dir empfehlen kann, das hätte ich mal vorbereiten und mitbringen sollen. Wir kriegen ja hier diese Wochenzeitung immer in den Briefkasten aus der Umgebung.
Das
da
Wochenblatt,
die, ja. Das Wochenblatt, so heißt das. Und da hat meine Frau gestern, hat sie so durchgeblättert und da gibt es Suchanzeigen.
Annoncen. Flirt-Annoncen.
Flirt-Annoncen und zwar nahezu ausschließlich von Leuten, die 70 plus sind und irgendwie verwitwet oder sowas. Mhm. Und da war auch tatsächlich eine 75-Jährige, die sich selbst als, wie hat sie es formuliert, weibliche, schlanke Figur, dann ist es sehr auffällig, dass ganz häufig drin steht, ich habe eine schöne Wohnung und einen eigenen PKW. Also irgendwie scheint der eigene PKW eine Rolle zu spielen in dem Metier. Und die hat auch noch explizit reingeschrieben, dass sie an... Oh Mann, ey, ich hätte es mitbringen sollen. Dass sie sexuellen Neuerungen aufgeschlossen gegenübersteht.
Ja. Na gut, ist also, nicht vorbei mit Ende 30.
Ich glaube nicht, dass es mit Ende 30 vorbei ist.
Ich habe nicht gesagt, dass es vorbei ist, aber das ist die da hat man schon viel verpasst.
Aber vielleicht ist das letzte sexuelle Lebensdrittel das Versaudeste.
Erfüllteste.
Man hat weniger zu verlieren. Man ist mehr bei sich selbst angekommen. Ich glaube, das wird noch richtig gut. Also, ich habe die Hoffnung, dass der Sex irgendwann gut wird. Also, jetzt, wo war ich denn eigentlich, wo wollte ich denn ursprünglich hin? Ich war ganz woanders. Das hat mich jetzt super rausgehauen. Aber liest dir mal bitte diese Annoncen durch. Die sind richtig gut, richtig interessant.
Ich hatte noch zum Thema Wertung was, eine Idee, die ich neulich hatte.
Ja, ist gut.
Und zwar sind wir jetzt wieder im Bereich der Politik. Ob es vielleicht demokratischer wäre, wenn man nicht nur einer Partei seine Stimme gibt oder mehrere Stimmen, sondern wenn man jede Partei, die antritt, bewertet nach dieser Sonntagsfrage mit minus 5 bis plus 5. Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass es, also viele Leute wählen jetzt mit ihrer ersten Wahl die AfD. Mhm. Aber es gibt wahrscheinlich mehr Leute in Deutschland, die die AfD wirklich nicht wollen als ihre Vertretung,
oh, stark,
als es Leute gibt, die nicht wollen, dass die SPD sie vertritt.
Ja.
Das heißt, wenn du jede Partei bewertest mit plus 5 bis minus 5, kriegst du einen ganz, ganz anderen Bundestag. Und ich frage mich, ob der repräsentativer wäre, ob das gerechter wäre. Vermutlich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment, mal zu gucken, wie sich die Sitzverteilung verändern würde.
Aber gibt es nicht solche Umfragen, die so vorgehen?
Es gibt Umfragen, die immer sozusagen ermitteln, was ist das maximale WählerInnenpotenzial einer Partei. Mhm. Könnten Sie sich vorstellen, diese Partei grundsätzlich zu wählen, unter anderen Bedingungen oder so? Und da ist es halt immer sehr eindeutig, dass, ich glaube, die SPD mit Abstand das größte Wählerpotenzial in Deutschland hat.
Mhm.
Und und Parteien wie die Grünen und die AfD sind, die Grünen erwachsen, glaube ich, gerade ziemlich in ihrem Potenzial, aber eigentlich waren die Grünen und die AfD immer relativ nah in ihren Ergebnissen an ihrem Potenzial. Weil diese sehr
Grüne und AfD?
Ja, weil die sehr hohe Mobilisierung in ihrer, also sehr hohe Identifikation bei ihrer Wählerschaft und dafür aber sehr viele Leute, die total ablehnen.
Ja.
Und trotzdem, so demokratietheoretisch, fand ich das einen interessanten Gedanken, weil ich wirklich irgendwie denke, das muss doch eigentlich berücksichtigt werden, dass so viele Leute so überzeugt gegen die AfD sind.
Ja, und, verstehe.
Ja.
Ja, das wäre interessant, aber da ist doch bestimmt auch wieder ganz viel Schmut, Türen und Toren geöffnet, wenn man das so umsetzen würde. Aber vielleicht bin ich da auch wieder
mit
Twitter sozialisiert.
Hast einfach einen ganz normalen Wahlzettel und da stehen die Parteien, wie sie jetzt ausstehen, da steht überall plus 5 bis minus 5 Kreuz an. Das ist ein bisschen schwerer auszuwerten, aber...
Aber machbar.
Why not?
Digitalisierungsstandort Deutschland. Ja, interessant.
Außerdem finde ich das auch ganz geil, wenn man nicht nur eine Partei aussuchen muss, sondern sich zu jeder Partei fragen muss, wie überzeugend finde ich die eigentlich? Was für ein Problem?
Ja, aber das würde ja nicht passieren. Das würde ja trotzdem genau dahin führen, wie ich völlig unreflektiert heute oder gestern zu meiner Frau sagte in irgendeinem Kontext, CDU, das ist die drittdümmste Partei, die man wählen kann, nach AfD und FDP. Und das ist irgendwie eine rein emotionale Entscheidung, dass ich sage, die FDP...
Meinst du, viele Leute würden einfach ihre Partei bei plus 5 und alle anderen bei minus 5 ankreuzen?
Ja, oder natürlich gibt es dann bestimmt auch die Rebellen, die überall minus 5 machen.
Oder überall plus 5.
Oder überall plus 5.
Ja, problematisch ist natürlich auch, was ist mit Parteien, zu denen du keine Meinung hast. Mhm. Dann regieren die plötzlich. Die Tierschutzpartei, alle irgendwie bei null angekreuzt.
Stimmt, weil dann natürlich die meisten Menschen dann denken, ja gut, okay, Tierschutz, die werden schon nichts falsch machen. Tierschutz ist ja auch wichtig. Die kriegen jetzt auch nochmal eine hohe Quote von mir.
Ja.
Kriegen so an der Seite einfach so mit, genau. Und dann gibt es plötzlich keine Kleinstpartei
mehr. Ja, das mehr. Stimmt. Das ist ein echter Haken bei dem
oder eine Chance. So würden
absolut
auch,
das wäre doch,
das, also vielleicht muss man das anders angehen. Vielleicht muss man das ganze Parteiensystem so ein bisschen aufsprengen. Und man macht eher Themenfelder. Also, dass man Themenfelder und dann die jeweilige Meinung, also das wäre auf jeden Fall ein sehr direktes Abbild der demokratischen Mehrheitsverhältnisse der Gesellschaft, wenn man jetzt sagen könnte, hier, Bildung ist mir so ein bisschen wie beim Wahl-O-Mat.
Du machst den Wahl-O-Maten, ja.
Genau, den Massenwahl-O-Maten, aber da kommt nicht am Ende eine Partei oder zwei Parteien oder so raus, die du wählst, mit ein, zwei Stimmen, sondern dass du, das ist quasi für je, es gibt immer Fachpersonal, dann hat man immer so eine.
Oder du wählst damit den Koalitionsvertrag.
Oh, stark. Und der ist rechtlich bindend.
Ja. Und dann müssen das die Leute machen, die das vorher in ihren Koalitionsvertrag am dollsten geschrieben haben.
Ja, es muss dann einfach gemacht werden, egal von wem.
Ja.
Muss einfach. Sonst wird. Sonst
und wer es macht, es dann auch nicht auf sekundär.
Verklagt und angezeigt.
Kann wir auch machen. Heini Müller machen.
Heini Müller und wir machen jetzt eine China-Pause. Da sind wir wieder. Entschuldigt, das ist in letzter Zeit häufiger, dass einfach aus dem Nichts eine China-Pause kommt. Aber dadurch werden wir nur mysteriöser.
Pausen aus dem Nichts.
Wir können auch
also einfach, neuer Albumtitel.
Können auch jetzt einfach nochmal eine China-Pause kurz einbauen.
Wollen wir?
Ja.
Okay, hier kommen sie.
Da sind wir wieder.
Ich hoffe, du denkst daran beim Schneiden.
Ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Und der Nägelplay auch ganz gut. Okay, wir haben jetzt gerade versucht, die demokratischen Verhältnisse disruptiv zu verändern. Jetzt möchte ich eine Sache von dir erklärt bekommen. Und zwar ist sie etwas lose überschrieben mit der Frage, warum mögen Kinder kein Metal? Also, ja. Wenn man sich Kindermusik anhört und vergleicht mit Musik, die dann eher Erwachsene hören, ist mir natürlich vollkommen klar, die ist simpel und meistens nicht so überfordernd und weiß ich nicht, auch
melodisch
genau.
Erkennbar, wiedererkennen, sehr viel ist Wiedererkennung, ist sehr wichtig.
Ja, aber was ist das für ein Prozess, der dazu führt, dass man sich irgendwann irgendwo hinrichtet mit seinem Geschmack, was überhaupt gar nicht mit so Kindergeschmack einhergeht? Das geht gerne auch ganz allgemein, aber jetzt am Beispiel Musik.
Das glaube ich. Naja, das ist einfach Gewöhnung.
Mhm.
Und durch Gewöhnung stellt sich irgendwann Langeweile an, wenn man Dinge, nichts Neues, als Kind ist ja alles neu. Und das zu verarbeiten ist ja schon schwierig genug, und das überhaupt einzuordnen und wiederzuerkennen und als Musik zu erkennen und wahrzunehmen und das auch nachmachen zu können, vielleicht mitsingen zu können. Meine Tochter ist jetzt gerade voll in der Phase, dass sie mitsingen möchte bei ganz vielen und so und Texte lernt und so. Und ich glaube, wenn du zu lange dich mit immer denselben Sachen aussetzt, dann langweilst du dich irgendwann.
Okay.
Und du bist auch durch das Hören vieler Dinge mehr in der Lage, Nuancen zu erkennen oder Variationen zu erkennen oder wertzuschätzen oder Ausbrüche aus der Norm oder so. Und dann bohrst du dich irgendwo rein, weil du dann Zugang zu findest.
Glaubst du, wenn man jetzt sich vorstellt, wir würden jetzt einen Kinderhit schreiben, so Rolf Zukowski-like, ne? So,
ja.
Alle kennen es, alle Eltern hassen es, alle Kinder lieben es, ne? So dieses typische
Standardding. Ja, und halt besoffen auf Mallorca.
Und besoffen auf Mallorca geht's auch. Da wird der Musikgeschmack wieder sehr kindlich.
Schlager und Kindermusik sind dasselbe Genre. Wirklich, Mallorca, Baller, es ist auch sogar ganz viele Kinderlieder werden für Mallorca-Hits umgeschrieben und andersrum gibt es auch Mallorca-Baller-Hits, die mit einem anderen Text zu Kinderliedern gemacht werden. Es ist dasselbe Scheiß.
Hauptsache,
immer wieder Refrain wiederholt sich, sehr einfache Struktur. Ja.
Gut, mitgröbar, tanzbar.
Standardharmonien.
Mhm, okay. Also, wir schreiben so einen Song.
Mhm.
Und produzieren den einmal, wie Rolf Zukowski ihn produzieren würde.
Ja.
Und wir produzieren ihn in einem alternativen Universum als, also genauso simpel, aber als harten Heavy-Metal-Song.
Ja.
mit verzerrten Gitarren, ja, und Schaute und gescream und so. Vielleicht noch mit einem heftigen Gitarrensolo drin. Double Bass.
Ja.
Was würde besser ankommen?
Schon die erste Version.
Warum?
Weil das andere anstrengend ist.
Ja.
Es ist jetzt die hohe Frequenz, es ist irgendwie stressig.
Ja.
So, es gibt, Kinder hören ja auch aus anderen Gründen Musik als Leute, die sich in irgendeine Nische gebohrt haben. Aber es gibt durchaus auch Kindermusik, die in solchen Genres unterwegs sind. Es gibt Kindermusik, die, wo so ein Song als Rocksong mit einem heftigen Gitarrensolo, das reingeschreddet wird, geschrieben ist, und es funktioniert auch.
Ah, okay, das gibt es tatsächlich.
Ja, ja, gibt es.
Heavy Metal für Kinder.
Ja, Heavy Metal jetzt vielleicht nicht, aber es gibt zum Beispiel eine Kindermusikerin, die sehr viele Genres macht. Die hat dann irgendwie einen Rap-Song drin und die hat auch Rocksongs und so weiter und experimentiert da ganz viel mit. Das macht sie für Erwachsene sehr viel angenehmer zu hören, weil du eben nicht immer die gleichen Bum-Chuck-Bum-Chuck-Standardinstrumentierung hast, die auch häufig einfach seelen- und lieblos dahin gedonnert werden, so in Massenproduktion. Sondern das sind dann halt einfach richtige MusikerInnen, die sich richtig Gedanken machen und die Songs halt trotzdem kindgerecht machen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ganz viel über, hinterfragt keiner. Ist ja nicht so, dass die Kinder jetzt sagen, das kaufe ich nicht, das ist mir nicht experimentell genug oder da fehlt mir die Double Bass oder was weiß ich. Sondern die hören erstmal was und kennen das wieder und klatschen mit und das geht so um Gorillas und Tiger und das reicht schon aus. Weil die Ansprüche da geringer sind und Eltern dann vielleicht auch nicht so genau hingucken. Aber es gibt inzwischen immer mehr Eltern und das hat auch teilweise unangenehme Konsequenzen. Ich finde, es gibt inzwischen Kindermusik, die sich eher an die Eltern der Kinder richtet, wo man das Gefühl hat, die verkauft sich darüber, dass die Eltern wollen, dass ihre Kinder, ja, coole Singer-Songwriter-Indie-Musik hören. Ja. Und das ist voll über die Köpfe der Kinder hinweg.
Aber wenn es den Kindern trotzdem Spaß macht? Oder glaubst du, die tun
ja
so, weil sie das Gefühl haben, ihren Eltern eine Freude machen zu
müssen? Nein, aber ich mag das nicht so sehr, wenn Eltern ihren sehr spezifischen Lifestyle irgendwie so ihren Kindern so überstülpen oder das irgendwie so.
Es ist ja noch lange kein Überstülpen, nee, denen das irgendwie anzubieten, aber zu gucken, wie sie darauf reagieren.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die drapieren ihre Kinder so als coole Leute und weiten sozusagen ihre Abgrenzung von anderen so auf ihre Kinder aus und das ist so von vornherein so eine Steuerung in eine bestimmte Richtung. Es ist nicht so schlimm, aber so ein bisschen schwingt das immer mit, auch so bei Klamotten und dann. Ich finde, man sollte seine Kinder nicht so sehr als Erweiterung seiner selbst dekorieren.
Das ist jetzt schon das dritte Mal in dieser Podcast-Folge, dass ich merke, dass du mit anderen Schubladen und Gedankenstereotypen unterwegs bist als ich. Ich kenne solche Leute nicht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so viel Elternkontakt habe. Also ich will gar nicht sagen, dass es das nicht gibt oder dass deins falsch und meins richtig ist oder umgekehrt, sondern ja, das ist einfach nur sehr spannend zu beobachten, wie sich das unterscheidet. Du hast, als du vom Pay-Konzert erzählt hast, gesagt, ja, sonst, wenn da irgendwie eine ruhige, ergreifende Stelle ist, gibt es immer mindestens eine Person, die in die Stille macht. Ich gehe viel auf Konzerte, kommt mir nicht so vor. Also ich habe dieses Bild nicht so im Kopf, ja, bei diesem klar, natürlich gibt es das und natürlich gibt es vielleicht auch Musikarten oder Genres oder Bands und KünstlerInnen, die das auch anziehen, solche Leute eher.
Ich habe das in meinen Frieden damit gemacht, aber einer gewissen Größe lässt sich das nicht vermeiden.
Vielleicht passiert es auch und ich kriege es nicht mit. Also ja, ich habe aber dieses Klischeebild nicht im Kopf, dass das irgendwie so ein distinktives Beispiel für dieses Publikum war, was du jetzt erlebt hast. Und das andere war bei, genau, diese überkorrekten Umziehmenschen. Habe ich auch noch nie so mitbekommen. Ja, und wenn, habe ich es auch entweder nicht mitbekommen oder zumindest nicht daraus ein Bild in meinem Kopf abgespeichert, dass es sowas ja nun mal immer gibt, ne? So Standard-Klischee-mäßig. Das finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten. Ja. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen.
Das sind natürlich auch so Einzelbeobachtungen. Vielleicht gab es einfach mehrfach in meinem Leben auf Konzerten Momente, in denen sowas passiert ist, wo ich dachte, ach, come on, ey, musst du dich jetzt hier profilieren, wo die Band gerade ihren geilen Moment hat. Und es kann ja auch total gut sein. Es gibt ja auch Momente, wo man merkt, da geht das Publikum dann in die Stille rein und das ist total positiv.
Ja.
Aber gerade wenn so ich das Gefühl habe, da fehlt das Gespür, und das kann natürlich auch sein, dass andere Leute meinen, nee, das war total geil in dem Moment, das hat voll die Stimmung gehoben. Das kann auch eine unterschiedliche Wahrnehmung sein. Aber ich neige dazu, solche Erfahrungen dann irgendwie zu abstrahieren.
Und zur Regel zu machen.
Nee, nicht so. Ja, also es ist tatsächlich so. Das, was ich auf diesem Konzert erlebt habe, habe ich so sehr, sehr, oder eigentlich nie erlebt.
Ja, aber das war ja auch, wie du das ja auch alles eingeleitet und erklärt hast, eine sehr bewusste, besondere Situation. Und sicherlich war das Publikum auch eher in deinem Alter als 15.
Ja, ja.
Eine Band, die 16 Jahre nicht gespielt hat, wird ja nicht sehr viele junge Fans haben, mutmaßlich.
Keine.
Keine. klar, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Und ich war auch schon auf einem Konzert von Fraktus, wo irgendwie ich neben einer Gruppe von 6 extrem besoffenen, relativ jungen Männern stand, die sich die ganze Zeit über irgendwas unterhalten haben, aber weder auf die Bühne geguckt noch zugehört haben. Das hat richtig doll gestört.
Eine Zeit lang habe ich festgestellt, dass ich auf dem Konzert immer neben dem schlimmsten Menschen im ganzen Konzert stehe.
Okay. Ja, bei mir wäre das jetzt auch keine abstrahierte Regel geworden, sondern eine singuläre, schlechte Erfahrung. Aber ja, natürlich gibt es das, aber irgendwie passiert das bei mir jedenfalls nicht, dass ich dann so denke, ja, es gibt ja immer diese Leute. Also klar, ne? Vereinfachung, Schubladen helfen natürlich auch immer bei der Kommunikation. Aber du hast einfach, ist mir schon oft aufgefallen, auch in anderen Folgen, immer wieder, so Bilder oder Klischees für bestimmte Menschengruppen im Kopf, die sich mit meinen gar nicht denken. Ja, weder mit meinen Bildern, noch mit meinen Erfahrungen.
Ja.
Das ist wirklich interessant.
Ja, ja. Weil also ich glaube, das macht jeder, aber jeder hat halt andere Erfahrungen. So. Es hilft ja auch bei der Kommunikation und bei der Einordnung. Und wenn ich irgendwie jemandem sage, ah, du weißt ja, das sind diese Leute, die so, ah ja, dann ist man, das wird den Leuten manchmal ja nicht gerecht, aber es streamline Kommunikation ganz häufig. Bei uns in dem Fall nicht, weil sich diese Stereotypen halt nicht decken.
Einfach. Nicht decken. Ich glaube, das erste Mal aufgefallen ist es mir, als du mir in einer sehr frühen Folge erzählt hast von den Leuten, diesen prätentiösen, man muss mindestens so und so viel Klassiker am Regal stehen haben, ne? Sonst ist man kein richtiger Literat.
Oder
man muss mindestens einmal im Monat ins Theater gehen.
Ja.
Das ist mal keine Hochkultur. Ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass es sowas gibt. Ich kenne sowas auch aus dem Fernsehen vor allem. Ich glaube, das sind auch wirklich auch Stereotype, die teilweise wirklich so bestätigt werden in so Serien und Filmen und so. Und dann erkennt man das wieder und dann kann man es einordnen. Das ist super interessant. Und ich glaube, bei uns ist es auch so auffällig, weil wir einfach sehr viel miteinander reden und vor allem auch sehr viel auf so einer Metaebene miteinander
kommunizieren. Also in dem Fall jetzt eben mit den Kindern. Daher kommt das. Ganz klar. Also wenn du dich normalerweise so unterhältst mit Leuten, dann gehst du viel mehr einfach auf die Gemeinsamkeiten und da hast du ganz häufig diese harmonisierenden Elemente. Es gibt auch Leute, die das nicht machen, die an sich in Gesprächen super disruptiv sind, was häufig irritiert, manchmal interessant ist. Aber weil wir so viele Metagespräche führen, kommt halt ganz viel zutage, was der eine oder der andere für selbstverständlich nimmt. Und in dem Fall bei mir ist es halt, als meine Tochter geboren wurde, haben wir in der Schanze gelebt. Also, und kannst du dir vorstellen, vielleicht. Oder offenbar nicht.
Ich weiß jetzt nicht, worauf du genau hinaus
willst. Naja, da sind wir halt umgeben gewesen von Eltern, die ihre Kinder in der Schanze großziehen. Und die sehr wichtig, also denen es sehr wichtig ist, dass sie in der Schanze leben und dass sie mega cool sind und mega coole Musik hören und mega lässig und entspannt sind und so.
Ja.
Und die Kinder sind entsprechend angezogen und die Kinder kommen halt zu den Straßenfesten und sind da auch, ja. Und wenn du dich mit den Leuten einzeln unterhältst, dann sind das auch alles Menschen und die sind halt auch nicht nur ihr Stereotyp, aber so ein bisschen nimmt es dir da schon die Luft zum Atmen. Und in dem Fall mit der Musik ist es halt so, wenn du merkst, es gibt halt Alben und du hörst dieses Album und hörst das ganze Kinderalbum, das so gemacht ist, du merkst, das ist keine Kindermusik. Das ist nicht von, also das ist halt von Leuten, wo die Eltern die Leute ansonsten auch hören. Das sind halt dann so, weiß ich nicht, die ganzen Indie-Darlings. Und die machen dann halt einen Song mit so einer Kinderthematik, aber du hast irgendwie das Gefühl, nee. Und du hast ja recht, wahrscheinlich finden die Kinder es trotzdem cool. Dann können die das zusammen mit den Eltern hören und dann bonden die darüber und das ist dann auch. Also ist jetzt gar nichts Schlechtes unbedingt
dran. Das meine ich ja. Ich glaube, man bietet dann sowas an und die Kinder werden schon sehr genau sagen, ob ihnen das jetzt gefällt oder nicht. Und Kinder sind ja nicht unbedingt dafür bekannt, besonders rücksichtsvoll zu sein auf die Gefühle anderer Leute.
Aber Eltern haben schon eine ziemlich krasse Macht über ihre Kinder.
Ja, richtig, glaube ich
und
auch.
Und mir ist es immer ein bisschen unwohl, wenn Eltern sich selber so erweitern. Also ist völlig egal, in welcher Szene. Also, aber eigentlich war ja deine Frage, was passiert eigentlich vom Kindergeschmack oder Kindersong zu so einem komplexeren oder von der Norm abweichenden, ich weiß gar nicht.
Also. Es ist der progressive Wunsch nach Komplexität oder nach neuen Input.
Ja, Erweiterung, Entwicklung.
Entwicklung, aber das ist ja auch nicht für alle Menschen anwendbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter angucke, da hat sich in den letzten 40 Jahren nicht sehr viel entwickelt, was solche Dinge angeht jedenfalls. Also die hängt da immer noch total in der Musik der 70er Jahre oder noch vielleicht Teile der 90er, die aber alle nicht durch Komplexität. Aber
das geht mir ja auch sogar so.
Ja, richtig, das stimmt.
Also ich habe mich ja entwickelt von, ich bin 4 bis ich bin 25, aber dann hört es auch irgendwann auf.
Und wenn man jetzt rausfindet, dass Jet, Are You Gonna Be My Girl, was so eins der neueren Songs war, die man irgendwie noch cool fand, 20 Jahre alt ist
dieses Jahr. Und einen sexistischen Text hat.
Wie ich herausgefunden habe.
Ja,
finde ich sehr spannend. Meinst du, dass das auch der Grund ist, warum sich vor allem, natürlich nicht ausschließlich, aber vor allem ältere Menschen der klassischen Musik so hingezogen fühlen, weil das so top-notch Neues ist, wenn man vorher dann doch eher gefälligere Musik gehört hat?
Da gibt es, glaube ich, noch den Effekt des Kanons, dass sie irgendwie, dass, glaube ich, viele Leute zu deren Selbstverständnis es vielleicht auch gehört, zum gehobenen Bürgertum zu gehören, dass die sozusagen keine Flanke offen lassen wollen, nach dem Motto so, du kennst
dich gar nicht. Okay, wir sind wieder bei deinen Bildern. Okay, das ist, ach, ist das spannend.
Also ich glaube schon, dass viele Leute in die Oper gehen und klassische Musik hören, weil das zu ihrer Schicht gehört, dazu gehört. Und weil die in den entsprechenden Kreisen am Tisch sitzen und dann nicht mitreden können. Und das ist, ich kannte mal jemanden, die hatte so ein Heft und hat gezielt Dinge immer gepaukt, von denen sie das Gefühl hatte, das muss man wissen, weil man sonst belächelt wird. Die hat das Periodensystem da drin gehabt, ihr irgendwie alle Hauptstädte und so. Und das war ihr alles scheißegal, aber sie hat das in sich reingeprügelt und immer darin gelesen, weil es ihr so unangenehm war, dass sie vielleicht irgendwann mal rauskommt, dass sie das nicht weiß.
Mhm.
Und das sind manchmal dann auch Leute, die dann, wenn jemand anderes das nicht weiß, es belächelt, weil die nicht wie besessen den Scheiß
gepaukt haben. Weil sie sich die Mühe gemacht haben.
Ja.
Ja. Aber ich weiß aber trotzdem nicht, ob man das jetzt verallgemeinern kann, dass es solche Leute gibt. Es gibt immer irgendwelche Freaks.
Aber irgendwoher kommen ja diese Effekte. Also wenn ein Mensch das Gefühl hat, er muss das tun, um dazuzugehören, dann muss ja irgendwoher dieser soziale Druck kommen.
Entschuldigung, ich habe schon wieder genießt. Hallo, Mann. Ich will doch gar nicht sagen, dass es falsch ist. Ich will auch gar nicht sagen, dass es das nicht gibt oder dass es ein falsches Bild ist, habe ich ja eigentlich gerade schon gesagt.
Ja, hast du gesagt.
aber ich glaube, wenn man halt viel über diese verallgemeinernde Schiene argumentiert, dann kommt man irgendwann aber auch im Gespräch nicht mehr weiter. Also ich finde, es ist schon wichtig, sich bewusst zu machen, und ich glaube dir sofort, dass du das tust und das auch gut beherrschst, dass es nicht die absolute Wahrheit ist, wie man es selber wahrnimmt und denkt und glaubt zu wissen.
Nee, ich sage ja nicht, dass sehr, sehr viele oder alle Menschen so sind.
Nee, sondern dass es
einfach sowas
gibt. Aber ist das nicht interessant?
Solche Effekte gibt.
Und welchen Effekt es nämlich auch gibt, und das sieht man ja auch, keine Ahnung, in Nachrichten und in den sozialen Medien, diese Kolibris, diese Besonderheiten irgendwie mit so viel Aufmerksamkeit zu belohnen, dass so die breite Masse gar nicht mehr die gleich große Abbildung findet. So, das ist also auch immer dieses typische Clickbaiting-Argument. Man will irgendwie die besonderen, die krassen, die abseitigen Geschichten will man in den Vordergrund stellen. Also klar, es werden sehr wenige AfD-PolitikerInnen mittlerweile in Talkshows eingeladen, was ich persönlich sehr gut finde. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wie viel Platz in den Zeitungen und Online-Nachrichtendiensten über die AfD dem freigeräumt wird, das entspricht halt nicht den 10-11%, die wählen. Sondern
vergleichsweise
ist es halt sehr doll. Also das mal, gerade weil das halt immer dann Skandale sind, das klickt sich gut, das liest sich gut und da kann man reißerische
Ja, das ist ja auch eine Frage von Abgrenzung und selbst eigener Identität. Wenn man sich selber in Abgrenzung zur AfD identifiziert oder zeichnet oder begreift, dann macht man damit ja auch eine Aussage über sich. Und wenn ich mich despektierlich über Leute äußere, die sich selbst auf ihre Kinder erweitern oder so, oder dann hat es das ja auch eine Aussage über mich.
Ja.
Die sagt, was ist mir eigentlich wichtig, was finde ich eigentlich richtig oder falsch oder zumutbar oder moralisch richtig oder so. Insofern bezieht sich das dann gar nicht unbedingt auf klare Individuen, sondern auf so einen Wertediskurs. So, was finde ich eigentlich richtig? Das ist egal, wie viele Menschen am Ende so sind oder nicht so, oder überhaupt jemand so ist, es ist erstmal eine Aussage über mich.
Ja, und dass du das halt dann auch so betonst, ist eine Aussage über dich, ja, um dich davon abzugrenzen.
Genau, um mich zu verorten.
Da geht es ja erst in der zweiten Ebene tatsächlich um Werte, sondern erstmal darum zu sagen, ich habe die und die Erfahrung gemacht, dass es den und den Schlag Menschen gibt, davon möchte ich mich irgendwie abgrenzen. Deswegen stelle ich das als etwas nicht Erstrebenswertes dar.
Ja.
Und das ist meine Realität, weil ich mich selber so wahrnehme, ich möchte es zeigen. Das ist interessant, weil gerade du ja derjenige bist, der sehr häufig sagt, nicht immer nur Unterschiede suchen, sondern Gemeinsamkeiten betonen.
Genau.
Und aber, also das ist ja alles super harmlos. Du gehst ja jetzt nicht irgendwie demonstrieren gegen Leute, die Hauptstädte lernen. Aber,
nein, es ist ein ähnlicher Effekt.
Aber es ist doch irgendwie wirklich spannend. Und was ich auch interessant finde, jetzt, wenn man das so alles nochmal von der Meta-Ebene sich anschaut, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass wir unterschiedliche Stereotypen im Kopf haben, was wahrscheinlich bei nahezu allen menschlichen Beziehungen der Fall ist. Man findet es aber meistens nicht raus, weil man diese Gesprächsebene nicht findet oder gar nicht erst sucht, weil man in Alltagstrott oder anderen Dingen feststeckt oder einfach nicht so eine Kommunikationskultur etabliert hat. Und dann wundert man sich, warum irgendwann Missverständnisse entstehen und versteht es gar nicht, weil beide Seiten völlig überzeugt sind, dass sie das richtig sehen. Und ihnen gar nicht bewusst ist, dass andere Leute da irgendwie andere Grundsätze haben können bei der Wahrnehmung der Welt, obwohl man eigentlich die gleiche Welt teilt.
Das ist richtig. Das ist das, was ich meinte mit Harmonisierung. Und deswegen ist es so interessant, dass du häufiger darüber stolperst, dass ich so Sachen selbstverständlich dahin zeichne, die du gar nicht kennst. Kenne ich aus einem anderen Zusammenhang, wo irgendjemand hat mir erzählt, dass es unangenehm ist, wenn in so einem Freundeskreis Leute immer völlig selbstverständlich davon ausgehen, ist doch völlig klar, dass wir diese Meinung und diese Werte haben. Und so, da sind wir uns alle einig. Und auch Mechanismen haben, um das sozusagen immer wieder zu eichen. Immer wieder zu sagen, hier, das ist unser gemeinsamer Kern. Wenn man dann, dass man dann schnell sich unwohl damit fühlt, man sagt, Moment mal, da gehe ich eigentlich gar nicht mit. So. Und das machen, glaube ich, also das ist so ein Ding von Selbstvergewisserung und auch vielleicht bei einer Unsicherheit darüber, weil ständig wird man gefragt, wie verhältst du dich dazu, was hast du dazu für eine Meinung? Man ist konfrontiert mit sehr vielen Meinungen und so weiter und dieses Barometer auf Nachrichtenseiten so, wie finden Sie die Entscheidung? Sehr schlecht, sehr gut. Sie haben eine sehr starke Meinung, haben auch 74%. Und so, als ob das was Gutes wäre, eine sehr starke Meinung zu haben und nicht irgendwie so in der Mitte zu sein, was auch völlig okay ist.
Ja.
Also es gibt ja einen großen Druck und deswegen gibt es, glaube ich, auch ein Bedürfnis nach Kohärenz und plausiblen Meinungen und dem Gefühl zu einer, nicht zu so einer kleinen Rand, so, weil man dann herausgefordert wird und dann muss man sich rechtfertigen und dann kommt vielleicht raus, dass man sich mit dem Thema gar nicht so auseinandergesetzt hat. Und das ist dann Gesichtsverlust und und schwierig so. Ist schon interessant.
Und vor allem diese Mechanismen erklären ja auch, um die Lupe jetzt nochmal ein bisschen größer zu ziehen, warum oder wie radikale Kräfte die Leute für sich gewinnen können, indem sie halt Menschen, die irgendwie sich super unverstanden fühlen, weil sie irgendwie Meinung haben, Sachen vielleicht auch nicht so richtig durchschauen und begreifen, vor allem sich selber nicht.
Ja.
Und deswegen große Probleme haben, diesen Druck, von dem du gerade geredet hast, standzuhalten. Und dann kommen irgendwelche Nazis oder radikalen Linken oder radikale andere Menschen an und bieten einfache Lösungen für die eigenen Probleme an. Und dann kann man das gebetsmühlenartig wiederholen, gleichzeitig noch das Gefühl, man ist damit ja eigentlich gar nicht alleine, weil es gibt ja noch mehr wie mich, die irgendwie nicht zur Gesamtgesellschaft dazugehören gefühlt. Und damit werden Leute radikalisiert.
Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein ähnlicher Effekt. Und ich habe sozusagen beides, denn eigentlich ist es mir genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, immer total wichtig. Und ich bin eigentlich immer derjenige, der sagt, Moment mal, bitte differenzierter und Gegenwart und Versachlichung und so weiter.
Ganz
und,
oft bist du das,
und nicht so. Und gleichzeitig macht es mir aber Spaß, gerade bei so harmlosen Sachen, so zu ranten oder rauszuhauen oder zu stereotypisieren oder so, weil das auch diese Überspitzung, da ist halt auch liegt auch ein Reiz drin und das macht das Ganze farbiger und irgendwie interessanter und greifbarer. Und das sind halt, ist dann halt eher so im Bereich von, ich sag mal, Handynotizen. Ich habe schon wieder beobachtet, wie da ein Pärchen mit Funktionskleidung ist oder wie da der wieder in kompletter St. Pauli-Montur sein Kind angezogen hat oder solche Sachen. Mhm. Und das sehe ich dann immer eher so als eine gewisse, ich weiß nicht, als eine Charakterschwäche oder als einen Ausdruck von, ich pack dann da irgendwelche Sachen hin, die ich irgendwie abschätzig sehe, und das macht auch Spaß. Und das kann ich sozusagen im vertrauten Kreis einfach so raushauen. Und das tue ich auch gerade, wenn ich sozusagen mit Leuten zusammen bin, die da eine ähnliche Meinung haben. Und dann sitze ich hier mit dir und merke gar nicht, dass ich hier zu einem Millionenpublikum spreche. Und dann sitzt du daneben und kannst das korrigieren und sagen, Entschuldigung mal, aber es ist doch gar nicht so bestimmt, oder ich kenne das gar nicht. Was ist das für eine Schublade? Das ist interessant.
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt hier einige Dinge zum Nachdenken mit nach draußen gegeben. Wir müssen noch mal albern werden.
Oh, okay.
Kannst du albern auch noch? Geht das noch? Oder bist du jetzt zu doll im Kopf?
Nee, das hat mir einfach, ich fand das interessant. Das war irgendwie anregend.
Ich auch.
Zum Selbstreflektieren.
Ich glaube auch, dass es hier vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, das jetzt nochmal zu unterbrechen oder an anderer Stelle da vielleicht nochmal.
Achso, ich dachte, du willst eine China-Pause machen.
Nein, nein. Aber eine kommt noch. Wir sagen nur noch nicht wann. Eine China-Pause wird euch noch erwarten.
Albern.
Kannst du albern?
Wir können Handynotizen Karaoke spielen. Ich habe hier eine Handynotiz, die heißt Trio, dreimalig lecker und die Verdrängung des Knusperbeeren und der Cornpops-Hamster.
Das ist wieder irgendwas aus dem Supermarkt, ja. Irgendein Produkt, was ich nicht kenne.
Vielleicht.
Kann ich nichts mit anfangen.
Aber ich kann dir die Geschichte der Verdrängung des Knusperbeeren vielleicht erzählen.
Ja, aber ist das nicht das, was wir schon mal besprochen haben, wo irgendwie ein Affe in der Milch aufgelöst wurde? Ja, da habe ich schon mal drüber wurde gesprochen. Nicht in der Milch. Doch, hinterrücks, hast du doch gesagt, da kam noch jemand von hinten. Auch eine einstellige Podcast-Folge, bin ich mir relativ sicher.
Habe ich offensichtlich schon mehrfach drüber nachgedacht.
Und da haben wir doch darüber gesprochen, dass es sowieso besser ist, wenn es Matschepampe ist. Und dann wurde halt bei dem Bären, der vertrieben wurde, gewartet, aber bis der zur Matschepampe geworden ist, in der Milch.
Aber in dem Zusammenhang ist mir dann offensichtlich auch noch der Cornpops-Hamster aufgefallen. Das ist, glaube ich, gar kein Hamster, sondern ein... Oh, das ist ein Cowboy mit einem Lasso gewesen. Was mag das für ein Tier sein? Erdmännchen? Nee.
Ich hätte Erdnuss vorgeschlagen.
Eine Erdnuss?
Ja, vielleicht so eine
lebendige Erdnuss? Ja. Eine anthropomorphisierte Erdnuss? Nee. Genau,
mit einem Lasso und einem Schnurrbart.
Es war kein Hamster, es war so ein Nagetier irgendwie.
Otter.
Vielleicht war es ein Otter. Und der war gelb und hatte ein Lasso. Und der hatte richtig viel Charakter. Der hatte richtig viel Ausdruck. Und die aktuellen Cornpops schon seit Jahren haben gar kein Tier mehr. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass der Affe den Bären in Milch aufgelöst hat und hinterrücks erstochen hat, sondern die haben sich aktiv entschieden, ihr sympathisches Maskottchen gegen nichts auszutauschen.
Interessant. Was ist da wohl die Idee hinter gewesen?
Weiß ich nicht.
Marktforschung. Wie findet ihr den Nager?
Kennst du Cornpops? Die heißen auch nicht mehr Cornpops. Die
heißt jetzt anders. Name was,
das sind so große gelbe Bällchen, die dir den Gaumen immer krass aufkratzen und ganz,
ganz
süß sind.
Aber schon von Kellogg's mit Milch zum Frühstück.
Ja, mit Milch zum Frühstück. Und die reißen dir den Gaumen auf, bestehen eigentlich nur aus Zucker. Und ich habe die geliebt früher. Ich glaube auch wegen dieses Tieres mit dem Lasso.
Okay, ne, kann ich gar nicht so beitragen. Ich bin ja nicht aus einer großen Cornflakes-Kellogg's-Familie groß geworden. Das Einzige, was es bei uns gab, waren Frosties. Punkt. Es gab
ja, immer nur Frosties. Das ist wieder die Volks-Kellogg-Sorte.
Ist das die Volks-Kellogg-Sorte?
Ja, ich würde sagen Frosties und Smacks.
Okay.
Das sind die Main-Dinger. Und eigentlich dann noch als Trios wäre dann, wäre eben Schokos, der Knusperbär.
Ja.
Aber der wurde jetzt von dem Affen ermordet.
Ja, also ich kenne nur den Affen. Und da gibt es ja irgendwie eine normale Version und eine Schokoladen-Schokopops-Version, wo ich immer denke, hä?
Ja, das ist das alte Bär. Das heißt nämlich Schoko Crispies Schokos.
Ja.
Völlig beknackt.
Ja. Aber also es ist eigentlich beides einfach pure Schokolade.
Das eine ist so Puffreis und das andere sind diese Schalen,
ja, genau,
die viel geiler sind als der Puffreis.
Ja, ist richtig.
Super knusprig. Keiner knuspert mehr als er. Und jetzt ist da, naja, ist egal. Ich habe das schon alles in einer einstelligen Folge gesagt.
Wie gesagt, nicht knuspern, sondern Matschepampe. Und dann ist lecker.
Dritte Sache ist eine Sache nicht von Kellogg, sondern ich fürchte von Nestlé war das. Oder war das auch? Ja. Trio hatte eine blaue Verpackung und hatte draufgedruckt als Maskottchen Tick, Trick und Track aus irgendeinem Grund. Ich meine, war halt Trio, drei Farben. Und denn da drin waren auch so kleine Dinger, die es in drei Sorten gab, nämlich Karamell, Honig und Vanille. Sehr sonderbare Kombination, also nicht Kombination, aber irgendwie wenn ich so drei und ich mache das als Ding und dann ist es Karamell, Honig und Vanille ist irgendwie zu ähnlich. Ist alles sehr nah beieinander. Mhm. So eine Geschmacksfamilie. Aber Tick, Trick und Track sind auch eine Familie. Insofern passt es schon.
Und auch noch Drillinge.
Auch noch Drillinge, genau. Also wirklich sehr erbgleich. Und genauso hat sich das mit Trio auch verhalten. Und die
hatten ein geiles Wort, erbgleich.
diese krasse Werbung, die sich mir in den Kopf gebrannt hat mit ihrem Jingle. Dreimalig lecker Karamell, Honig, Vanille. Dreimalig im Geschmack Karamell, Honig, Vanille. Schmeckt dreimalig gut. Dreimal. Sie haben drei Zeilen, jeweils dreimal. Und es kam immer wieder die Catchphrase Karamell, Honig, Vanille. Die waren ganz lecker und die sind vom Markt verschwunden. Schade. Das war mein Segment der Albernheit. Jetzt bist du wieder
wahrscheinlich dran. Wahrscheinlich von Disney Grund und Boden geklagt.
Ja, die haben das ohne Lizenz benutzt.
Ja, haben keine Lizenz. Und sie zahlen immer noch ab.
Ich bin atemlos. Ich kann stundenlang über Kelloggs und Müsli
Sachen reden. Ja, da bin ich leider wirklich keine gute, kein Mensch.
Deswegen habe ich mich in so einen heftigen Monolog gesteigert.
Ich glaube, die einzigen Kellogg-Sorten, die ich überhaupt in meinem Leben überhaupt jemals gegessen habe, waren diese beiden Schokos-Dinger und Frosty. Sonst kenne ich nichts.
Und auch nicht Müsli? So ein Körner-Müsli mit Haferflocken und Nüssen? Und
ja, habe ich ab und zu mir mal gekauft, ja, als ich noch aktiver Läufer war.
Das ist so eine gute...
Das war mein Standard. Ich habe einen Halbmarathon oder Marathon oder 10-Kilometer-Lauf Frühstück. Nicht zu schwer, aber energiereich. Und Bananen.
Weil das irgendwo stand, dass es gut ist?
Habe ich mehrfach gelesen,
ja.
Ja,
Das ist so eine Schublade, ne? Läufer essen Bananen, das ist so klasse.
Nee, das ist tatsächlich nicht wissenschaftlich stabil. Weil es da durchaus Erkenntnisse
gibt. Hast du auch so Nudeln gegessen nach dem Laufen, so einen ganzen Teller Spaghetti?
Am Abend vorm Laufen immer Nudelparty.
Ja.
Standard. Keine Ahnung, ob das wirklich passiert. Aber das ist ja auch ein bisschen Placebo-Effekt möglicherweise.
Ich habe das immer bei der Tour de France Berichterstattung früher gesehen, wie die ganzen Fahrradfahrer sich so Nudeln ohne Soße reingestopft haben.
Ja, ich habe das natürlich normal mit Soße gegessen.
Schön Miracoli.
Zum Beispiel. Vielleicht auch was anderes, aber zum Beispiel. Und was, aber das ist jetzt nicht, weil es gut ist, sondern Tradition. Und immer ich irgendwie, ich habe 10 Kilometer Lauf gemacht, ich habe mehrere Halbmarathons gemacht, ich habe 2 Marathons gemacht und noch irgendwelche anderen Läufe. Und immer am Abend einer Laufveranstaltung gibt's immer Smiley's Pizza. Weil ich immer das Gefühl habe, ich habe ein krasses Kaloriendefizit, das muss aufgefüllt werden.
Das kann Smiley's gut.
Ja. Gestern bei Smiley's bestellt, haben sie meine milden Peperoni vergessen.
Och. Ja. Ah, hast nichts gesagt. Du gehst ja noch nicht mehr 15 Meter zum Burger McDonald's Tresen zurück, weil sie dir
keine. Nee, natürlich nichts gesagt. Ich habe ihnen selber Peperoni drauf gemacht und ja.
Ja, hast du sie bezahlt, ne?
Ich habe sie bezahlt, aber ist mir egal. Gib mir bitte nochmal diese Flasche.
Das wäre sehr nett. Sag mal.
Danke.
Du hast vorhin es geschafft, dich über mich lustig zu machen, dass ich zweimal innerhalb von einem Monat eine Pizza esse.
Nein, ich habe mich darüber lustig gemacht.
Dass ich beim High-Intensity-Intervall-Training eine Pizza
esse.
Und du machst nach jedem Marathon haust du dir eine Pizza.
In 100% der Fälle, wo du High-Intensity-Intervall-Training gemacht hast, hast du
Pizza gegessen. In 100% der Fälle, wo du Marathon gemacht hast, hast du eine Pizza gegessen. Das
ist richtig.
Siehst du, wir sind Brüder im Geiste. Die beleuchteten Brüder.
Deswegen heißen wir so.
Pizza bei heftigem Training. Warum, das ist unser Style.
Warum gibt es noch Reisebüros?
Oh, ich war neulich in einem und habe zum allerersten Mal eine Reise über ein Reisebüro gebaut.
Ja, der perfekte Ansprechpartner
für diese wirklich. Frage. Ich habe mir diese Frage immer gestellt. Warum gibt es nicht nur immer noch, na doch, Internet und so weiter. Warum gibt es Reisebüros?
Kleine Ausnahme, ich kann mir vorstellen, es gibt ja dieses berühmte Reisebüro mitten auf dem Kiez, was ja auch am Wochenende bis spät in die Nacht geöffnet
hat. Das kann ich gar
nicht. Das ist da direkt Reeperbahn an der Ecke hoch zur Talstraße, glaube ich.
Ja.
Und da... Ja, ist einfach offen. Und das kann ich verstehen, wenn sich da irgendwelche Leute kennenlernen oder einfach besoffen sind und lass mal irgendwie nach Mallorca fliegen nächste Woche. Ja, geil, da ist das Reisebüro, los geht's. Das verstehe ich so komplett. Da ist die Hürde niedriger, als wenn du es online machst. Aber sonst.
Also mir scheint, dass du wenige Urlaube planst und buchst.
Ich habe noch nie einen Urlaub geplant.
Siehst du, deswegen verstehst du auch nicht, wozu man Reisebüros braucht.
Ja.
Es ist die Hölle auf Erden. Es ist das Schlimmste, was du tun kannst.
Ah ja.
Und
immer noch.
Also es ist eigentlich schlimmer geworden. Ich habe immer nicht verstanden, wozu es Reisebüros gibt.
Also vor der Internetzeit schon.
Ja, aber ich sage mit der Internetzeit noch viel mehr. Weil man kann sich halt auch einfach gut schlau machen, man kann gut einfach direkt bei Hotels...
Genau, aber ich meine, vor der Internetzeit hast du es schon verstanden, warum es Reisebüros gibt.
Ja, aber auch da nicht so zwingend, als dass das so ein Ding ist, was es an jeder Ecke gibt. Weil auch da konnte man einfach sagen, naja, aber ja, es ist natürlich schon schwieriger, einen Flug zu buchen, wenn du da irgendwie...
Und das kann ich dir auch komplett erklären.
So, das verstehe ich. Aber jetzt geht alles digital, alles ist online, ja. Du kannst überall Preisvergleiche machen und so weiter und so fort. Und haben wir auch nie gemacht, auch weil ich dachte, wenn ich in ein Reisebüro gehe, dann bin ich auf jeden Fall ein so spezieller Fall, dass die mir nicht helfen können. Weil die sind auf Massengeschäft aus und die helfen Oma irgendwo hinzukommen und sonst was. Aber werden nicht meinen speziellen Needs gerecht und schlagen mir nur Sachen vor, die ich kacke finde. So, das war auch mal mein Vorurteil. Das, was noch dazu kam, zu der, man kann alles mal selber machen. Aber Urlaubplan ist die Hölle, weil diese ganzen Portale und du versuchst irgendwo rauszufinden, wo du hin kannst, wie das ist. Du musst so viel recherchieren und hin und her überlegen und es passt dann vorne und hinten nicht zusammen und dann brauchst du da noch eine Verbindung und am Ende ist irgendwie ein letztes Puzzlestück von irgendeiner Verbindung, dass der Zug dann plötzlich kostet plötzlich 780 Euro und es zerschießt dir deine gesamte Planung und musst wieder von vorne anfangen und es ist so ein Hass und Hässel und Kacke und dass ich tatsächlich gesagt habe, ich gehe jetzt zum allerersten Mal in ein Reisebüro und ich gehe einfach hin und sage, ich bin verzweifelt, bitte helfen Sie mir.
Und das hast du jetzt für diesen Urlaub, der morgen startet?
Nein, dafür nicht.
Nee, da haben ja Reisen genau. Eher unerlaubt den anderen Freunden hinterher.
Richtig, sondern hier war es so, dass wir einfach nur ein Wochenende mit meinen Eltern zusammen wegfahren wollten. Hm. Das wollten wir denen schenken, dass wir, weil die machen immer so viel mit den, so, und das ist häufig nur noch so Orga-Kram, Kinder ab und hin und her bringen und man quatscht so, aber dass man einfach mal so richtig Zeit miteinander verbringt.
Süß.
Und so, das wollten wir die mal einmal einladen, die machen immer ganz viel für uns und so. Auch ein bisschen als Dankeschön. Und dann ist es halt aber irgendwie auch wieder voraussetzungsvoll. Es soll irgendwie für die Kinder nett sein, dann muss es bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass wir irgendwie nicht so viel da irgendwie rennen müssen. Oder also irgendwie, wir hatten so ein paar Vorstellungen und dann haben wir angefangen zu gucken, wo gibt es ein Zimmer? Und dann locken dich 1000 Angebote. Und dann klickst du da drauf und dann musst du 17.000, das sind so Internetseiten aus dem letzten Jahrtausend, dann musst du dich da so durchklicken, dann kommen 15 Pop-ups, dann folgst du irgendeinem Angebot und am Ende gilt das Angebot halt nur unter den absolut kuriosesten Umständen. Nur für eine Person im Rollstuhl, wenn du an Weihnachten fährst oder so ähnlich. Und ansonsten gelten diese Preise. Und das macht einfach keinen Spaß. Und dann hangelst du dich von zu und dann liest du Berichte und dann kannst du denen aber nicht trauen, weil du nicht... Und ich habe da einfach mein ganzes Leid geklagt und es war dann so, das war ganz interessant, die hat gesagt... Was ich befürchtet habe, wir haben hier im Grunde nur so ein Massengeschäft. Also eigentlich nur so Anlagen, die ich nicht will. Große Ferienanlagen mit Animationsscheiße und All-Inclusive-Kack. Und irgendwie war es dann aber so, dass ich mit der ins Gespräch darüber gekommen bin und die schon auch kompetent irgendwie war.
Naja,
und die gesagt hat, ja, das ist jetzt vielleicht nicht das, was sie sonst so machen, aber... Und da hat sie bei mir innerlich auch so ein paar Vorurteile abgebaut mit... Und dann habe ich das Problem auch noch von der anderen Seite gesehen und habe gedacht, vielleicht ist es einfach doch das, was wir brauchen. Und vielleicht suchen wir dann in diesem Segment doch was aus, was nicht so ganz so bumsig ist, sondern doch noch irgendwie ganz schön ist und wo man vielleicht noch irgendwie ein bisschen ans Wasser laufen kann und so. Und das haben wir jetzt gemacht und ich weiß noch nicht, wie es wird, aber irgendwie hat das sehr viel in mir gelöst. Und es war genau das, was ich mir erhofft hatte.
Okay.
Hilfe. Ich wollte Hilfe haben. Reisebüros helfen, wenn du verzweifelt bist. Natürlich gibt es richtig viele Leute heutzutage, die das zu ihrer Passion gemacht haben, die richtig gerne planen, richtig. Die sich auskennen.
Ja.
Jetzt kommen wieder richtig viele Stereotype in meinem Kopf. Diese ganzen, jetzt kann ich gleich zum nächsten Rant ansetzen. Und die würden natürlich nie ein Reisebüro, weil die lassen sich ja nicht von irgend so einer Truller da beraten, weil die viel besser Bescheid wissen. Und ja, und ich war schon da und da und da und Freunde sowieso und Häuschen hier und da und tralle. So, die wissen Bescheid und die sind die Checker und die buchen das alles im Schlaf aus dem Nichts.
Weißt du, was das bei mir gerade ausgelöst hat? Welches Klischeebild bei mir getriggert wurde, wo du zum Rant ansetztest? Es gibt Leute, ich kenne davon einige, die haben richtig Bock da drauf, also das selber zu machen.
Ja.
Die finden das geil, ja. Irgendwie ganz viele Angebote und Möglichkeiten und Reiseberichte hier und Bewertung da und dann guckt man, dann plant man, wir haben so und so viele Tage Zeit und das ist schon schön, da ist Strand, da werden wir vielleicht 3 Tage länger und dann guckt man nochmal weiter. Den Schritt zu, wenn das Leute im Reisebüro machen, das ist ja, ne, macht man gar nicht selber, habe ich gar nicht gemacht. Weil ich einfach nur Leute kenne, die da richtig massiv Freude dran haben. Das ist der einzige Grund, warum ich in meinem Leben überhaupt Urlaub gemacht habe, außerhalb meiner Kindheit mit meinen Eltern, was alles über Reisebüro und Reisekataloge und natürlich irgendwann auch Internet.
Kataloge! Ging. Es gab früher immer diese dicken Kataloge.
Ja, dicke Reisekataloge.
Wenn man da Fotos von Hotels.
Ja.
Ein Pool wie der andere.
Und ein Foto mehr gefaked als das andere. Ja. Ja, aber das war die einzige Basis, auf der man das gemacht hat. Deswegen war ich vor im Internet, dass man da mit Hilfe eines Reisebüros nochmal reisen wollte, weil man einfach diesen Katalogen nur zur Hälfte vertrauen konnte. Da habe ich vollstes Verständnis für. Heutzutage hätte ich das nicht mir erklären können, aber alles, was du gerade erzählt hast, finde ich sehr nachvollziehbar. Jetzt frage ich mich, ob das auch die Begründung für den Großteil der Kundschaft ist oder ob du da eher die Ausnahme
bist. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, dass du dir, selbst wenn du es nicht so hast wie ich, du nimmst dir einfach Arbeit ab. Du erkaufst dir damit Zeit.
Stimmt.
Und dann haben die vielleicht auch einfach wirklich eine bessere Übersicht darüber, wo tatsächlich die Angebote sind. Das ist auch eine geile Software, die die
haben. Und vielleicht hat man auch braucht man das auch, bevor man wegfährt, weil man vielleicht so ein bisschen angstbehaftet ist, einen Ansprechpartner in
zu haben. Ja, genau. Richtig. Die organisieren die alles.
Irgendwas schief läuft.
Um den Transfer, genau.
Irgendwie bin ich downgegradet worden. Die sind keine Lacken im Zimmer. Keiner will mir, will mich woanders hinstecken. Bitte kümmere dich mal drum.
Ja.
Sehr deutsch auch.
Ja. Mhm.
Okay. Ja, danke. Das kann ich nachvollziehen.
Und diese Freude am Plan, das geht mir so ab, weil ich mag ja Urlaub, aber für mich ist Urlaub wirklich das Gegenteil von Plan. Das ist einfach, ich schnapp mir einen Rucksack, ich fahre irgendwo hin, da erwartet mich irgendwas, ich guck mich um, ich bin entspannt, ich habe den ganzen Tag Zeit, ich suche mir was, ich bin flexibel. Anstatt dieses, ich habe hier meine Reiseunterlagen und um 12.24 Uhr müssen wir da sein.
Du hast aber ja auch gerade selber gesagt, dass es manchmal Reisen gibt, die sind voraussetzungsvoller als andere. Und da geht das natürlich nicht. Du kannst ja jetzt nicht bei dem, was du gerade erzählt hast, als Dank für deine Eltern zu sagen, okay, wir hauen alle mal einen Rucksack voll und dann fahren wir mal nach Osteuropa und gucken, was los ist.
Richtig.
Irgendwo wären wir schon.
Man soll doch meinen, dass das mit Kindern nicht geht, haben wir aber auch.
Doch, mit Kindern geht sowas natürlich viel eher als mit alten Menschen. Ja. Aber auch Kinder schaffen ja zumindest ab einem bestimmten Alter auch unterschiedliche Voraussetzungen, die erfüllt werden wollen.
Richtig.
Ich hatte gerade noch einen guten Gedanken.
Sorry.
Nee, ist gut. Oh, das ist so voll.
Alter, Urlaub.
Junge Menschen, Urlaub. Ja, keine Ahnung, es kommt vielleicht wieder. Es bleibt aber auch hier offenkundig, dass du mit anderen Bildern in deinem Kopf durchs Leben gehst als ich. Das ist aber gar nicht schlimm.
Nee.
Ist nicht schlimm. Man muss sich dessen nur bewusst sein. Und du magst auch andere Urlauber als ich. Ich habe ja früher... Ach doch, ich weiß, was ich erzählen wollte. Eine kurze Anekdote aus meiner Dating-Phase, als ich noch nicht verheiratet und mit meiner jetzigen Frau liiert war. Da war ich eine ganze Weile bei verschiedenen Dating-Plattformen, zum Beispiel bei Tinder. Und wie man hier und auch in anderen Folgen schon mal rausgehört hat, ich bin nicht so der Reisefuchs. Ich fühle mich immer zu Hause am wohlsten.
Ja.
Sobald ich irgendwo wegfahre, denke ich
das immer schon. Das wird für dich auch schwer sein, dass alle ständig sich über ihre Urlaube...
Ja, das habe ich ja irgendwie auch in einer einstelligen Folge ein, zweimal gesagt, dass mich diese ganzen Gespräche über Urlaub, dass das mich nervt, weil ich es halt
so
langweilig finde.
So
aber das ist nicht, weil ich sage, Leute, die reisen, sind immer so und so, sondern ich kann
Leute, die immer so über Reisen reden, sind so.
Ne, also, das ist tatsächlich ein persönlicher Erfahrungswert, weil ich häufig Leute über... Also ich verstehe halt dieses Interesse nicht. Das ist, glaube ich, das Ding. Weil ich einfach kein Interesse daran habe. Wenn mir jetzt jemand erzählt, ich weiß, lieber Hanni, wir haben dich oft angesprochen, das ist halt, du bist da, du magst sehr gerne über Reisen sprechen und ich freue mich ja auch, wenn Leute das können. Und die meisten Leute können das. Ich bin da die Ausnahme. Ist mir völlig bewusst. Aber das habe ich ja auch schon mal auch im Podcast erzählt, dieses, wo ich dann auch einfach mal fassungslos gefragt habe, wie kann man sich nur so lange über Urlaub unterhalten? Dann sagen irgendwelche Leute, berichten von Orten, die man nicht kennt, war schön oder nicht schön und ach Mensch, da war total teuer und da ist mir sonst was passiert. Da dachte ich, es kostet 15 Euro, es waren 50 und dann habe ich da meinen Hut verloren und da waren andere Leute. I don't care. Was bringt mir diese Information? Nix.
Ja, guck mal, kommst du mit deinen Bildern, aber jetzt konnte ich mit meinen Bildern. Es gibt, glaube ich, zwei unterschiedliche Gründe. Der eine ist, dass für viele Leute Reisen einfach so horizonterweiternd und so bestimmend für ihr Leben ist, dass sie nicht begreifen können, dass andere Leute darauf verzichten. Weil sie sagen, das ist das, was das Leben lebenswert macht. Ohne das wäre ich ein stumpfer Gartenzwerg. Ich habe Dinge erlebt, ich habe andere Perspektiven gesehen, ich habe Kulturen kennengelernt, ich habe mich gespürt, ich habe Naturerlebnisse gehabt. Das ist sozusagen, und ich habe das ja auch immer mal, wenn ich aus dem Urlaub komme und hier habe ich, sage ich ja auch, ich fühle mich wieder verändert. Das ist irgendwas passiert.
Neue mir. Eindrücke, neue Erkenntnisse.
Genau, man denkt mal über neue Sachen, andere Sachen, das ist eigentlich fast egal. Das ist das eine, weshalb Leute dann so missionarisch unterwegs sind und sagen, Tim, du musst da raus und die Welt erleben, du musst dich erweitern, das wird dir so gut tun. Entweder, weil sie einfach wirklich davon überzeugt sind, dass es für jeden Menschen so ist, oder weil sie nicht verstehen können, dass verschiedene Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Dinge brauchen. Und ich glaube, beides ist wahr, weil ich glaube, es gibt durchaus Leute, die sozusagen eine gewisse Schwelle nicht überschritten haben und deswegen einen Zugang zu etwas nicht haben. Das kann auch Musik sein oder von mir aus Ballett oder whatever. Und dann gibt es solche Türöffner, aber das sind relativ selten, haben wir auch schon drüber gesprochen, von wegen so Olli Schulz und wenn Empfehlungen und so weiter. Das sind relativ selten so krass missionarische Dinge, nach dem Motto, das musst du unbedingt machen.
Nee, das funktioniert bei mir ohnehin sowieso.
Ich glaube, das funktioniert niemals. Bei den meisten Leuten nicht, bei dir funktioniert es ganz besonders nicht. Das ist die eine Gruppe, da kann ich sozusagen noch mitgehen und das kenne ich selber. Wenn ich Outer Wild spiele, will ich auch, dass das jeder andere spielt. Und wenn andere Leute in Urlaub fahren, wollen sie das. Die andere Sache ist aber dieses, und da kommt jetzt wieder meine Schublade, was du eben so ein bisschen beschrieben hast, wenn die Art der Gespräche so sind mit hier und da das Häuschen so, das ist dieses Expertentum. Also nee. wenn die Leute so ein bisschen das Gefühl haben, sie müssen sich auskennen und sie erzählen, sie droppen auch so ein bisschen, um zu zeigen, wie weltläufig sie sind und wo sie überall schon waren und so weiter. Das ist dann ein bisschen Teil der eigenen. Und das ist, finde ich, auch sehr anstrengend.
Nee, ich glaube, es gibt noch eine dritte Variante und das ist die ich eigentlich gemeint habe, die dann von ihren Urlaubserzählungen, also aus den Urlaubserlebnissen Sachen berichten, die aber halt super oberflächlich und austauschbar und beliebig sind. Das hat, glaube ich, nichts mit ExpertInnen zu tun.
Nee, da hast du recht.
Und
aber warum reden sie dann so viel darüber?
Weil, glaube ich, diese Art, Dinge irgendwie in ein Gesamtkonstrukt irgendwie einzuordnen, zu analysieren, zu bewerten, irgendwie in sich aufzunehmen und sich dessen auch bewusst zu sein, das auch zu reflektieren. Ich glaube, das ist eine Art der Betrachtung der Welt, die nicht sehr vielen Menschen gegeben ist. Oder zumindest vielen Menschen nicht gegeben ist, sagen wir es mal so. Die erfreuen sich an Oberflächlichkeiten und die sind damit vollkommen zufrieden und glücklich und ausgefüllt.
Aber offensichtlich merken sie, aber gut, wenn sie miteinander sich, das ist so wie wenn sich Leute stundenlang irgendwelche Serien nacherzählen. Oder wenn, und dann steht einer daneben und versteht das nicht. Oder wenn, also, ich weiß nicht. Vielleicht kennt das auch jeder. Es gibt ja Situationen, in denen man sozusagen keinen Zugang hat. Und dann bist du plötzlich in der Gruppe von alten, weiß nicht, Schulfreunden, die alle zusammen was erlebt haben und du halt nicht. Ja. Und dann reden die ganze Zeit über ihre alten Lehrer und so weiter. Und du denkst, das sind einfach keine geilen Stories. Das sind einfach so, da habe ich meinen Hut verloren, Niveau. Und trotzdem, also jetzt ist es entweder so, dass die sich auf einem Niveau unterhalten, das dir selber nicht reicht. Oder wenn du damals dabei gewesen wärst, hättest du die Hut-Story halt auch voll berichtenswert gefunden.
Das glaube ich nämlich, weil ich denke, dass das, also das sind nochmal zwei unterschiedliche Arten von Gesprächen. Wenn man das so teilt, also wenn man die gemeinsame Erinnerung teilt und ach, weißt du noch damals, so dieses Nostalgie erleben wollen und teilen wollen, so ach, weiß, ach ja stimmt, jetzt wo du es sagst, ach das war ja witzig, als der ins Wasser gefallen ist bei der Party. Dann
da schwingt sozusagen auch viel mehr mit als die reine Information.
Genau, weil dann erinnert man sich vielleicht dran zurück, wie man
Wie lustig das war,
wie man sich damals gefühlt hat. Irgendwie, ne? Dann hat man irgendwie so ein Gefühl dafür. Wenn ich jetzt dir erzähle, ich war neulich auf einer Party, da war ein Pool, da ist jemand ins Wasser gefallen, hatte Klamotten an. Was ist denn das für eine Scheißgeschichte? Wenn du mit dabei gewesen wärst und das wäre irgendwie mega witzig gewesen, wir hätten damals total drüber gelacht, dann wäre es was ganz anderes. Bei diesen Reisestories ist es ja meistens so, dass Leute dann irgendwie von Orten berichten, die andere Leute nicht kennen. Und die sind dann selber irgendwie interessiert am Reisen. Und dann höre ich mir an, ja, oh, da war so ein schöner Sonnenuntergang. Denke ich, ja, cool. Da waren
ja, aber dann sind das halt einfach Leute, die ihre tollen Erlebnisse nicht gut erzählen können.
Das meine ich. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Da hattest du erzählt von irgendwie Italienurlaub, wo du auf den Balkon geguckt hast und hat jemand 2 Stunden lang den Balkon irgendwie sauber gemacht. Und das war mega befriedigend für dich. nur die pure Information ist lame.
Ja.
Ne? Da hat ein Italiener seinen Balkon gesaugt. Ja. Mir scheißegal, ja, ob ein Italiener seinen Balkon gesaugt hat oder nicht. Aber du hast es halt so aufgeladen, beziehungsweise ja, nicht aufgeladen, klingt ja auch, als wäre es nicht da gewesen, sondern du hast beschrieben,
wie
es dir ging und was du gefühlt hast und was es in dir ausgelöst hast und was es auch mit deiner eigenen Stimmung und Wahrnehmung gemacht hat. Dann ist es interessant.
Das
und dann hat es aber nichts mehr mit dem Urlaub eigentlich
richtig zu tun. Sondern viel mit mir auch.
Viel mit dir,
und
viel
mit uns. Und, ja, genau.
Und ja, das hätte ja genauso gut in Harburg passieren können. Ja,
das sind immer Beispiele. Es gibt natürlich Stories, die sind für sich genommen so geil,
ja,
dass man sie erzählen kann. Aber in den meisten Fällen geht es, glaube ich, darum, was willst du vermitteln und schaffst du es mit deiner Sprache, das zu tun,
ja,
das zu vermitteln. Und das können, glaube ich, einfach wirklich viele Leute nicht so gut. Das ist auch gar nicht schlimm, dass sie das nicht
genau
können. Aber das hält sie nicht davon ab,
genau,
in excruciating detail Dinge zu erzählen. Und ich kenne das auch selber, dass mich manchmal ist man selber in so einer Spirale drin, dass man zum Beispiel über Serien redet. Ach, weißt du noch die Szene und die Szene?
Ja, ja.
Und irgendwann merke ich, dass ich war noch dabei, aber jetzt kommen wir an einen Punkt, wo es zu viel wird. Und vielleicht ist man dann auch aware, dass da Leute vielleicht genau in der Runde sind, die das nicht gesehen haben. Und dann merkt man, okay, jetzt müssen wir das Thema wechseln.
Ja.
Das ist alles eine hochkomplizierte Angelegenheit der Kommunikation. Und manchmal in einigen Bereichen gelingt das besser, in anderen nicht.
Du hast es gerade schon angerissen. Ich möchte das nochmal ganz doll betonen, wenn jetzt hier Leute weiterhin zuhören. Ich habe zwischendurch schon wieder echt vergessen, dass wir einen Podcast haben. Also wenn das Entertainment-mäßig hier nicht so
hinhaut. Wir wollen auch albern werden.
Wir wollten auch albern werden. Wir sind wieder zurückgecircled.
Aber kennt ihr die Story, wo der Typ mit Klamotten im Pool gefallen ist, Leute? Das ist echt heftig lustig gewesen.
Mir ist es extrem wichtig, ganz ernsthaft einmal zu sagen, ich persönlich möchte das gar nicht bewerten, dass die eine Art von Gespräch besser ist als die andere. Ob dass das diepe, Metaebene, reflexive, dass das die richtige oder bessere Kommunikationsform ist oder Gesprächsniveau mäßig besser einzuordnen ist, als dieses vermeintlich oberflächliche, da war ein schöner Sonnenuntergang, ich habe einen Hut verloren, ach, das war mega schön, wir haben viel geschlafen, wenig geschlafen, whatever. Weil ich glaube, dass es halt für alle diese Arten der Kommunikation halt Leute gibt, die da halt gut drauf anspringen und nicht so gut drauf anspringen.
Ja, aber
und das selber gerne machen und nicht so gerne machen.
Dann ist doch der Schlüssel, dass du adressatengerecht sprichst.
Und ja,
das können manche Leute
ja,
nicht.
Ja, das können manche Leute nicht, aber dazu müsste denen das ja auch bewusst sein.
Ja.
Dass das überhaupt
richtig
nicht adressatengerecht
ist. Und das können vielleicht manche nicht. Und dann ist es halt schon ein Problem.
Viele sagen es vielleicht auch nicht, aus Höflichkeitsgründen, weil man irgendwie trotzdem, ach Mensch, das ist ja interessant mit dem Hut, mach
ich
eine
Küche. Aber jeder kennt die, also ich meine, du hast völlig recht. Und ich will das auch nicht pauschal das eine über das andere stellen, weil es gibt für beides eine Stimmung und eine Zeit. Aber jeder kennt ja Situationen, in denen er gesagt hat, das war irgendwie ein langweiliger Abend. Oder der hat einfach so viel rumgelabert und das hatte irgendwie gar keinen Punkt und so. Und der hat sich nur inszeniert. Oder nimm Mansplaining. Würde ja auch nicht erstmal nicht sagen, so, ja, Mansplaining ist auch einfach nur eine Art der Kommunikation. Und ich will jetzt nicht das eine über das andere stellen.
Nee.
Sondern man hat ja schon Dinge, wo man das Gefühl hat, da profiliert sich jemand, da macht jemand andere nieder, da klaut jemand den anderen die Zeit und so weiter. Aber das lässt sich vielleicht nicht festmachen, wie du sagst, an reflektiert und so oder einfach anekdotisch rausgehauen, sondern das ist situations- und personenkreisabhängig.
Ich glaube tatsächlich, bei diesen Dingen, die mich langweilen, bin vor allem ich das Problem, weil ich dann kein Interesse an den Dingen habe, die andere Leute wirklich wichtig sind. Also eigentlich bin ich da ignorant und arschig, weil für so viele Menschen bedeutet Urlaub so viel. Die arbeiten irgendwie in einem Job, der nun vielleicht nicht richtig ausfüllend ist. Und dann hat man ja gerade so dieses Bedürfnis auszubrechen und was anderes zu sehen und Tapetenwechsel und ne, dann erst so richtig sich lebendig und frei fühlen. Und das ist bei mir halt gar nicht. Ich habe halt das, ich würde persönlich von mir behaupten, Privileg, also weil es fühlt sich für mich sehr gut an, dass ich zu Hause in meiner gewohnten Umgebung mit den Menschen um mich rum, die ich in meinem Leben irgendwie dauerhaft um mich habe und auch dann halt occasionally und den Dingen, mit denen ich mich in meiner Freizeit beschäftige, so glücklich und ausgefüllt bin, dass ich nicht das Bedürfnis habe, ich muss irgendwo anders hin, um Neues zu entdecken.
Mhm.
Was wiederum nicht heißt, dass ich es ablehne. Ich bin halt immer quasi mitgereist mit Partnerin oder Freunden und Freundinnen zusammen. Und es war immer toll. Hm. Alle Urlaube, die ich gemacht habe, und ich habe viele verschiedene, ich kenne von meinen Eltern All-Inclusive-Urlaube, ich kenne 3 Wochen mit dem Rucksack durch Indien reisen, ich kenne wirklich sehr viele verschiedene Arten, Urlaub zu machen. Und ich habe ein, was sehr Positives abgewinnen können, aber was sie alle gemeinsam haben, ich habe mich immer gefreut, nach Hause zu kommen, weil ich einfach super gerne zu Hause bin. Was nicht bedeutet, dass das irgendwie falsch oder...
Ne, da sind wir uns ja übrigens besser. Gar nicht so unähnlich. Erstens, ich habe von mir aus, ich würde nie in Urlaub fahren, von mir aus. Ja.
Sicher, also ich habe schon das Gefühl, mal so Sachen gehört zu haben, wie als wäre irgendwie schon mal schön, mal nochmal irgendwie.
Also irgendwann, ich habe halt so viele positive Erfahrungen gemacht, genau wie bei dir, waren alle meine Urlaube toll. Aber es, also ich sag mal, es zieht mich vielleicht was, aber es drückt mich nie etwas weg. Ich habe nie das Gefühl, ich muss mal raus hier
sehr
oder so.
Formuliert. Chapeau.
Nur. Es gibt sozusagen nur Pull-Faktoren und keine Push-Faktoren.
Ja.
Und
wie bei der Migration.
Und ich hab...
Das war Satire.
Ja, ich weiß.
Gut.
Worauf wollte ich hinaus?
Entschuldigung.
Also, die Urlaube, die passiert sind, sind eigentlich eher auf Initiative von anderen. Und ich springe halt so auf Gelegenheiten. Wenn ich höre, da hat irgendjemand, war da schon mal. Oder jemand sagt, lass uns doch mal da hinfahren. Oder da ist ein Haus von Freunden, da könnt ihr rein oder sowas. Und dann ist es mir auch fast egal, wo es hingeht. Ich habe sozusagen gar nicht eine Beschränkung von, es muss auf jeden Fall das und das sein. Und das ist so ähnlich wie mit Büchern. Ich habe sozusagen so viel in meinem Leben verdanke ich Büchern, die ich gelesen habe und Urlauben, die ich gemacht habe. Das war erweiternd, hat Sachen in Frage gestellt, hat mich vorangebracht, hat mich erfüllt, hat mir ganz viele tolle Erinnerungen gemacht. Und trotzdem habe ich nie das Verlangen danach. Das heißt, ich kann nur gewinnen. Ich kann nie verlieren im Sinne von, ich habe eine Abhängigkeit und wenn ich das nicht kriege, dann fühle ich mich schlecht und werde depressiv oder kriege Hass oder so. Das ist eigentlich auch eine sehr privilegierte Position.
Absolut. Genau.
Und achso, darauf wollte ich hinaus, dass wir uns da eigentlich sehr ähnlich sind, weil ich auch gerne nach Hause komme und auch nicht das Gefühl, ich habe nie das Gefühl, ich wünschte, der Urlaub würde noch ewig weitergehen. Sondern ich komme im Rucksack wunderschöne Erinnerungen an einem ganz stumpfen Klischee zu sprechen nach Hause und nehme davon ganz viel mit und bin ganz aufgewühlt und manchmal denke ich dann auch, oh krass, so könnte das Leben auch sein und ich muss eigentlich was ändern und jetzt gehe ich wieder in meinen Trott zurück. Und trotzdem ist es, wenn ich dann in dem Trott wieder bin, nicht so, dass ich mich schlecht fühle, dass ich nicht ein anderes Leben im, weiß ich nicht, irgendwo anders führe oder...
Aber der Gedanke macht Spaß.
Welcher Gedanke?
Ein anderes Leben führen zu können, wenn man so Eindrücke eines anderen Lebens bekommen hat, dadurch, dass man seinen Horizont erweitert.
Ja.
Ja, das verstehe ich komplett.
Und ich glaube, es ist einfach dieses Ding, weil es ist gar nicht unbedingt... Im Urlaub ist halt auch häufig vieles neu. Man ist an Orten, an denen man noch nie war. Man kriegt sehr geballt neue Sachen mit. Aber das können auch andere sein. Es muss nicht ein anderes Land sein, sondern das können auch andere, ein neues Hobby sein, eine neue Art von Person, mit dem man sich unterhält, irgendwas, Geschichten, die man liest oder eben Bücher oder so. Bücher sind auch Reisen.
Und weißt du, wie doll ich das Ganze internalisiert habe, dass vor allem dann eine Reise etwas Wertvolles ist, wenn man so neue Eindrücke gesammelt hat? Gestern wurden ich und meine Frau gefragt, und habt ihr schon Urlaub geplant? Oder wann macht ihr euren nächsten Urlaub? Meine Antwort war, nächstes Wochenende. Und dann guckte meine Frau mich sehr irritiert an, meinte, hä, was meinst du denn? Wir fahren auch eine Nacht nach Kiel. Besuche meine Schwägerin. Das ist für mich Urlaub. Das ist eine Reise. Das ist nicht meine gewohnte Umgebung. Ich sehe potenziell neue Menschen.
Ja.
Ich habe eine fremde Umgebung, die ich dann anschaue, beobachte, gucke, was ich vielleicht in meine Handynotizen schreiben kann, weil ich mit ihr darüber reden möchte. Also ich glaube, es hat auch viel mit einer Offenheit für Reflexivität zu tun.
Ja, und das ist dann der Fall, wenn du das für dich machst.
Ja.
Und nicht für deinen Instagram-Account und nicht, um hinterher Sachen mitzubringen.
Aber man kann das ja auch als Instagram-Account irgendwie konzipieren, dass du
darum,
zeigst und sie dann mit Inhalt füllst.
Aber solange du das nicht dafür tust, sondern dafür tust, dass es dir was gibt, dann ist alles... Köln. Ich war in Köln, ich bin da mit dem Auto 5 Stunden runtergefahren, dann habe ich meinen Rucksack in dieses Zimmer geworfen, bin ich zu einem Konzert gegangen, bin ich von dem Konzert zurückgegangen, habe mich schlafen gelegt und am nächsten Tag bin ich zum Hauptbahnhof gelaufen, bin 5 Stunden zurück nach Hamburg gefahren. Zwischendurch war ich in einem Café und habe was gefrühstückt. Der Weg von meinem Zimmer, überhaupt die ganze Zeit vom Zimmer zum Konzert und am nächsten Morgen vom Zimmer zu diesem Frühstückscafé. Und dass ich da alleine in einem Frühstückscafé in Köln saß und mir da irgendwas bestellt habe und da 3 anderen Wienerinnen zugeguckt habe, die da irgendwie gefrühstückt haben und ihren Urlaub geplant haben. Das ist genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Es war wie eine Reise.
Ja.
Ich war einfach nur eine Nacht in Köln. Und es war total... Ich habe über ganz viele Sachen nachgedacht. Ich war euphorisiert. Ich habe Musik gehört und hatte gute Laune. Und es war toll. Ich stand vom Kölner Dom.
Der ist schön.
Direkt neben dem Hauptbahnhof.
Der ist schon sehr schön.
Ja.
Und nicht? Findest du
nicht? Ja, ist halt...
Ich finde ihn beeindruckend schön.
Er ist halt beeindruckend groß.
Ich finde, er sieht einfach aus, als wäre er... Also mindestens einmal schon abgebrannt.
Ja, aber wie die Nikolaikirche, die tatsächlich abgebrannt ist.
Die tatsächlich abgebrannt ist, genau. Das ist der Unterschied.
Ja.
Kölner Dom hat, glaube ich, nie zumindest nicht komplett in Flammen gestanden.
Ich habe vor dem Kölner Dom mal das gemacht, was ich seit Jahren nicht gemacht habe. Ich habe ein Selfie-Video für die Brüder-WG gemacht.
Jetzt gerade, wo du gerade in Köln warst.
Ich habe gesagt, der Kölner Dom ist wie die Brüder-WG, alt und groß.
Und verbrannt.
Ausgebrannt.
Ausgebrannt. Benny, herrlich. Was für eine Folge. Wir werden sie jetzt nicht einordnen, aber die hat sich zumindest in eine Richtung entwickelt, die habe ich am Anfang nicht abgesehen, als ich von deinem Rektum sprach. Das ist schon gar nicht so schlecht alles.
Ja.
Gar nicht so schlecht. Sehr interessant. Jetzt gibt es noch mal kurz eine China-Pause. Jetzt nicht. Ich habe mich selber überrascht mit der Anmoderation.
Du warst zu schnell für dich.
Ich habe mich selbst überholt.
Too fast for yourself.
Ich bin Vin Diesel.
Die vergisst du auf jeden Fall beim Schneiden.
Nee, weil ich habe einen Plan. Du nennst diese Datei gleich...
Doppelte China-Pause.
China-Pause am Anfang und am Ende. Warte, jetzt kommen wir zurück aus der China-Pause. Tada! Benny, dankeschön. Das war toll. Liebe ZuhörerInnen da draußen, dankeschön, das war toll. Ich bin super gespannt. Also ganz ehrlich, wir haben das länger nicht mal gesagt, weil das immer so enttäuschend endet, aber ich würde jetzt gerne ganz ernsthaft mal den Wunsch äußern, wenn wir bei irgendjemandem da draußen Gedankenprozesse in Gang gesetzt haben, sag doch gerne Bescheid. Weil ich glaube, das ist eine... Ich glaube, es ist uns beiden heute sehr gut gelungen, unsere Sicht auf die Welt, also die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, darzulegen anhand vieler Beispiele. Und ja, darüber reden.
Weißt du, was ich befriedigend daran fand?
Ja.
Ist, dass wir viele Metathemen hatten oder einige Metathemen hatten, die wir schon oft hatten, aber die wir dieses Mal ein bisschen
besser zusammengeschnürt
haben. Ja, besser abgebunden haben und eingeordnet haben und auch ehrlicher vielleicht. Das war eine sehr ehrliche Folge.
Ja.
Ja.
Ich habe gar nicht die Geschichte vom Tinder-Date zu Ende erzählt. Was kein Tinder-Date war, wie mir gerade mal einfällt.
Willst du das noch machen?
Vielleicht beim nächsten Mal. Bleib dran. Wenn es wieder heißt, Tim erzählt seine Tinder-Geschichten. Liebe Grüße an...
Clara Umwelt.
Wen?
Umwald, wollte ich sagen. Clara Umwelt.
An Clara Umwelt. einer unserer größten Fans. An dich und deine Familie alles Gute. Und die beleuchteten Brüder verabschieden sich für
einige Zeit. eine unbestimmte Zeit.
Endlich ist die Albernheit da. Gehabt euch wohl.